Fritz. Podcast.
Blue Moon.
Mit Max Ulrich, schönen guten Abend und heute mit einer Frage, bei der ich auch ein bisschen gespannt bin, ob wir zusammen da überhaupt eine Antwort finden. Ich will von euch wissen, was hilft gegen den Terror? Wie bekämpft man eigentlich Terrorismus? Ich war die letzten 3 Tage von Freitag bis gestern in Paris und habe eine Stadt erlebt, die vom Terror gezeichnet ist, in der die Leute so hin und her schwanken zwischen Trauer, zwischen Schock, zwischen sie wissen nicht, wie es weitergeht, aber auch zwischen einem unglaublichen Kampfgeist und wo viele sagen, ja, wir wollen jetzt gerade unseren Lebensstil der Freiheit und der Liebe verteidigen. Aber Paris ist auch die Hauptstadt eines Landes, deren Präsident sagt, wir sind im Krieg mit dem Terror. Überall sieht man auch Soldaten stehen, Polizisten an jeder Straßenecke, die haben Maschinengewehre dabei. An den Bahnhöfen habe ich gesehen, wie immer wieder Leute, die ein bisschen muslimisch aussahen, die eine dunkle Hautfarbe hatten oder die falsche Kopfbedeckung, sofort kontrolliert wurden, Taschen auf, alles rausholen. Man muss auch am Supermarkt immer seine Taschen kontrollieren lassen. Und da habe ich mich gefragt, ist das eigentlich die Zukunft? Ist das die Möglichkeit, die einzige, den Terror zu bekämpfen mit Gewalt, mit permanenter Überwachung, mit Macht? Oder muss man vielleicht auch Terror in den Köpfen bekämpfen? Muss man die Gründe auslöschen, die Leute zu Terroristen werden lassen? Sind die Gründe dafür eigentlich Armut, schlechte Bildung und Diskriminierung? Oder sind die Gründe einfach andere? Ich bin gespannt auf eure Antworten. Ruft gerne an 0331 70 97 110. Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie können wir eigentlich den Terror bekämpfen? Denn ich glaube, eins steht auch fest, der Terror, der ist da in unserer Gesellschaft. In Frankreich waren es nicht die ersten Anschläge in diesem Jahr. Es gab die Anschläge auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Es gab diesen Verrückten, der im Zug irgendwie noch gerade daran gehindert werden konnte, ein Attentat zu verhindern. Es gibt auch immer wieder in Deutschland die Meldung, ja, die Sicherheitskräfte haben gerade so einen Terroranschlag verhindert. Jetzt musste ja auch letzte Woche das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande abgesagt werden. Ja, wie kämpft man gegen den Terror? Ruft an, eure Meinung interessiert mich. 0331 70 97 110. Und wir hören erstmal ein bisschen Musik. Das letzte Lied auf der Party, Fettes Brot. Ich habe viel Party erlebt. Ich war gerade 3 Tage in Paris, aber ich habe eben auch eine Stadt erlebt, die sich verändert hat, glaube ich, seit den Anschlägen vor einer Woche. Und in der sich ganz, ganz viele Franzosen die eine Frage stellen, wie können wir das in Zukunft verhindern? Und darüber möchte ich mit euch heute auch reden, weil ich glaube, es ist kein französisches Problem, Terrorismus. Terrorismus gibt es sicherlich auch bei uns in Deutschland, auch wenn wir Gott sei Dank noch nicht solche schrecklichen Anschläge hier erleben mussten wie die Franzosen. Und ich möchte von euch wissen, was hilft gegen den Terror? Wie kann man Terrorismus eigentlich bekämpfen? Ruft hier an 0331 70 97 110 und beteiligt euch an dieser Diskussion. Ich will auch gar keine klaren Antworten von euch. Ich erwarte da jetzt nicht, dass ihr das Gesetz, den Gesetzesentwurf parat habt, mit dem man nie wieder Terrorismus haben wird, aber vielleicht habt ihr ja eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte, wie man Terrorismus bekämpft. Hi Bernd in Pankow.
Hallo Max.
Bernd, was denkst du denn, wie kann man den Terror bekämpfen, was hilft dagegen?
Ich glaube, ein Teil meiner Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Nein, ich würde durchaus dafür sein, dass man natürlich verstärkte Polizeiarbeit macht. Aber auf keinen Fall Militär im Inneren. Also bewaffnete Militärpatrouillen auf den Straßen halte ich für den falschen Weg. Genauso wie Vorratsdatenspeicherung oder Ähnliches. Hat man ja gesehen. Ich meine, Frankreich hat deutlich schärfere Sicherheitsgesetze schon vorher gehabt als Deutschland. Und na gut, jetzt hat Hollande natürlich erstmal den kompletten Durchmarsch gemacht und sämtliche Befugnisse geholt, die er überhaupt holen kann.
Ja, in Frankreich ist derzeit der Notstand ausgerufen und das bekräftigt ihn mit, also man darf zum Beispiel Hausdurchsuchungen machen ohne richterlichen Beschluss und Polizisten dürfen jetzt auch privat ihre Waffe tragen, falls sie im Supermarkt am Käseregal einen Terroristen begegnen und dann dürfen sie ihre Waffe dabei haben. Ja, das ist der Unterschied. Ja. Ja. Aber was meinst du mit Polizeiarbeit verstärken, was du am Anfang gesagt hast, was meinst du damit genau?
Naja, normalerweise ist es so, wenn Verbrechen geschieht, dann wird eine Sonderkommission eingesetzt, da werden dann ein paar Beamte zusammengezogen und die ermitteln.
Aber das Problem bei Terrorismus ist doch eben, dass man muss ja das Verbrechen eigentlich verhindern. Also wenn das Verbrechen geschehen ist, wie jetzt diese Anschläge in Frankreich, dann ist es ja zu spät. Man muss ja eigentlich Terrorismus verhindern.
Dann könnte man auch sagen, die Polizei ist auch dazu da, Banküberfälle zu verhindern. Ja, natürlich, ja, das ist das Problem. Ja. Ein Verbrechen, wenn es einigermaßen ordentlich geplant ist, kann man nicht verhindern. Auch nicht mit noch so viel Polizei auf den Straßen. Das hat Israel jetzt auch erst erfahren und die haben an jeder Ecke Polizisten und trotzdem kommt es da immer wieder zu Zwischenfällen. Ich glaube, dass die Aufwendung, die ein Staat hat, um so einen Polizeistaat zu errichten, auf Dauer viel größer sind als die Ursachen des Terrorismus zu bekämpfen.
Ich habe mir auch, und das haben mir auch immer ganz viele Franzosen gesagt, die Frage gestellt, wenn man so große Polizei- und Militäreinsätze im eigenen Land macht und die Freiheit der Leute so einschränkt, haben die Terroristen dann nicht auch schon gewonnen? Also zum Beispiel die Franzosen haben gesagt, jetzt das mit den Polizisten finden wir furchtbar, weil es eben unsere Freiheit einschränkt, weil wir das Gefühl haben, auch durch diese Notstandsgesetze verlieren wir unsere Freiheit und damit verlieren wir ja das, was die Terroristen auch angegriffen haben, unseren Lebensstil. Siehst du das auch so?
Ja, natürlich. Klar, das ist ja auch das Ziel der Terroristen. Das Ziel der Terroristen ist ja nicht, Tote zu machen, sondern das Ziel der Terroristen ist, dass sich die andere freiheitliche Gesellschaft so einschränkt, dass sie so ähnlich wird wie die Terrorstaaten selbst. Natürlich, klar, völlig überspitzt jetzt, ja, aber Überwachung, Repressalien, und irgendwann sind wir wieder in der DDR oder sowas ähnliches.
Ja, in einem Überwachungsstaat.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist das Problem. Und es ist ja nicht so, dass der Terrorismus auf lange Sicht unglaublich zugenommen hätte. Ich habe hier mal, also selbst in Europa nicht, ich habe hier mal eine Statistik von 1970 bis 2015. Da ist der heutige Anschlag, oder der jetzige Anschlag sozusagen in Paris mit dabei. Also in den 70er, 80er, 90er Jahren gab es in Europa deutlich mehr Terroristen oder Terrorattacken.
Ich glaube, die Qualität des Terrorismus ist aber eine andere geworden. Also wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht, was der Terror der RAF in Deutschland, wenn man den vergleicht mit dem Terror der Anschläge jetzt in Paris, ich glaube, das ist schon was anderes. Also gerade dieser Anschlag im Bataclan, dass man da einfach ein Konzert stürmt, wo Leute einfach nur trinken und ein schönes Konzert sehen wollen und man die dann wahllos hinrichtet. Ich glaube, das ist schon was anderes. Jede Art von Terror ist scheiße, aber das bewegt, glaube ich, und macht den Leuten viel mehr Angst als früher. Ich glaube, früher hatte man keine Angst, auf ein Konzert zu gehen, weil die Terroristen wie die RAF, glaube ich, nie auf die Idee gekommen wären, ein Konzert anzugreifen.
Ich bin mir nicht so sicher. Damals Oktoberfest 1980 in München zum Beispiel oder auch wo die die Olympischen Spiele? Oder
ja, auch bei den Olympischen Spielen gab es einen Anschlag auf die israelische
Richtig. Das hat die Leute natürlich auch verunsichert. Ja. Völlig klar, es war jetzt nicht so massiv wie jetzt, das muss man sagen. Also von der in sarkastischen Anführungszeichen Effizienz dieser Attacke dort in diesem in dieser Konzerthalle, das war natürlich schon extrem perfide, das ist richtig. Trotzdem darf man sich davon nicht unterkriegen lassen. Und das sagen ja die Franzosen auch selbst, glaube ich, zum größten Teil.
Das sagen sie alle, ja.
Außer den Politikern, die gerne mehr Überwachung wollen, weil ein überwachtes Volk lässt sich halt leichter regieren.
Bernd, ich danke dir für deine Meinung. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Na klar. Ciao. Ist denn Henrik krank?
Ja, genau. Henrik ist krank. Okay. Und deswegen auch für alle anderen, die sich jetzt wundern, wer ist dieser komische Typ? Henrik ist krank und da ich gerade in Paris war und dieses Thema mich auch sehr beschäftigt, haben wir gesagt, komm, dann mache ich die Sendung heute.
Na klar.
Bernd.
Dann schöne Sendung.
Ja, danke. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao. Was ist eure Meinung zum Thema, was hilft gegen den Terror? Wie kann man Terror bekämpfen? Kann man Terror eigentlich bekämpfen? Muss man vielleicht in Europa jetzt einfach die Grenzen zumachen? Muss man keine Flüchtlinge mehr ins Land lassen, weil das ja auch großteils Muslime sind und eben die Terroristen in Frankreich ja auch Muslime waren? Was hilft gegen den Terror? Was ist eure Meinung? 0331 70 97 110 ist die Telefonnummer zu mir ins Studio. Ich freue mich, wenn ihr anruft, und jetzt schalten wir in den Friedrichshain zu Micha. Hi.
Hallo.
Micha, diese Frage ist nicht einfach, ne? Was hilft gegen den Terror? Aber was denkst du, was könnte man machen?
Ja, wenn man mal so in die Geschichte zurückblickt, da jetzt mal, teilweise ist es ja auch die eigene Schuld, dass das so
die Schuld von wem?
Die Schuld der Vereinten Staaten und wer damals noch alles im Irakkrieg beteiligt war.
Also der USA, meinst du?
Genau. Seit da an, seitdem ja damals der Saddam Hussein da gestürzt wurde, wurde ja das Land im Prinzip ja nur noch hängen lassen, wenn wir es mal so sagen. Und dadurch hat sich ja da diese Gruppierung sich ja erst bilden können. Die Jugendlichen, sage ich jetzt mal, in meinem Alter sind ja meist junge Herren, sage ich jetzt mal, die das ja sozusagen alles so ins Laufen gebracht haben, und ja, dass man da halt erstmal sozusagen soziale Standards, so wie in Europa, setzt.
Aber nun waren ja zum Beispiel die Attentäter in Paris zum großen Teil, also die man identifiziert hat, auch Franzosen oder Belgier. Also die kamen gar nicht aus Syrien oder dem Irak. Wie kann man denn verhindern, dass solche Leute hier mitten in Europa zu Terroristen werden?
Wie man das verhindern kann, das ist eine schwierige Frage. Aber dass man, durch Überwachung, bin ich nicht so der Meinung. Ich sage jetzt mal, es gibt ja überall schwarze Schafe. Es gibt ja nicht nur weiße Schafe.
Ja.
Und ich sage jetzt mal, gibt halt auch Leute, die sich einfach so leicht überreden lassen, so eine Dummheiten zu tun. Ich kenne es ja selber von mir. Und
zu was für einer Dummheit hast du dich denn schon überreden lassen? Zu was für einer Dummheit hast du dich denn schon überreden lassen?
Naja, ich hatte damals die falschen Freunde gehabt, und jetzt kam sozusagen die Rache, musste da und da ein bisschen Geldstrafe zahlen, kam noch überall mit einem blauen Auge weg.
Okay.
Ja, ich sage jetzt mal, die Leute, da fehlt einfach auch die Aufklärung. Was ist der IS und so weiter und so fort. Es ist ja keine deutliche Definition. Denn ist ja auch noch die Definition, was ist Freiheit? Das kann man ja auch ganz weit ausschwenken.
Ja.
Ob man die Grenzen schließt, ob man beim Einkaufen kontrolliert wird oder ob man auf der Straße kontrolliert wird, das ist das ist immer weit definieren.
Micha, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch und sehe zu, dass du jetzt nicht mehr so viele Geldstrafen bekommst, dass deine Vorstrafenakte sauber bleibt.
Ja, das denke ich auch.
Okay, Micha, vielen Dank für deinen Anruf. Mach's gut, ciao.
Ciao.
Ja, wie kann man Terrorismus bekämpfen? Kann man Terrorismus überhaupt bekämpfen? Das ist die Frage. 0331 70 97 110. Ist Terror vielleicht auch gar nicht zu verhindern? Und ist Terror vielleicht etwas, was man hinnehmen muss? Ist das vielleicht so ein bisschen absurdes Beispiel vielleicht, aber ist das so wie im Straßenverkehr, wo man auch sagt, okay, es sterben gelegentlich Leute, es werden auch mal Unschuldige überfahren oder Leute, die nicht wirklich aufpassen, aber hey, wollen wir deshalb jetzt alle auf den Luxus des Autofahrens verzichten? Also wollen wir jetzt, wenn wir das mal auf den Terrorismus ummünzen, sagen, wir verzichten auf den Luxus unserer Freiheit? Weil im Endeffekt, klar, eine Möglichkeit, Terrorismus zu bekämpfen, wäre eine totale Überwachung, jedes Handygespräch aufzuzeichnen. Aber dann wäre eben die Freiheit weg. Und die Frage ist auch, funktioniert das? Ist das dann wirklich das Allheilmittel? Gibt es dann keinen Terror mehr? Weil die Terroristen, und das muss man auch sagen, sind ja irgendwie im Vorteil. Die IRA, die irische Freiheits- oder Terrorarmee, wie auch immer ihr das sehen wollt, hat mal gesagt, ja, die Sicherheitsorgane, die brauchen immer Glück im Kampf gegen uns. Wir brauchen nur einmal Glück und dann klappt's. Also ist Terror überhaupt zu verhindern? Und wenn ja, wie? Das will ich von euch wissen. 0331 70 97 110 ist die Nummer. Macht hier gerne mit. Und jetzt geht's weiter mit Steffen. Hi.
Hallo. Zu der Frage, wie kann man Terrorismus verhindern, denke ich, sollte man sich mal daran erinnern, was Terrorismus eigentlich bedeutet. Ich glaube, das Besondere am Terrorismus ist, dass man da versucht, durch Gewalt die Bevölkerung zu verängstigen, dass man Angst und Schrecken erzeugt. Und diese Angst und Schrecken, da wird größtenteils, glaube ich, gar nicht durch die Aktion an sich erzeugt, sondern darum, wie man damit umgeht, wie man darüber berichtet. Und hier sehen wir aktuell, das wird in den Medien dermaßen breit getreten, dass dadurch die Leute Angst bekommen, weil das so gegenwärtig wirkt, obwohl das Risiko ja sehr klein ist, durch einen Terroranschlag umzukommen. Es ist viel gegenwärtiger und dadurch ist die Furcht, die unbestimmte Furcht ja viel stärker.
Das
und
stimmt,
was helfen
ja.
würde?
Es ist eigentlich so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie beim Flugzeugfliegen, ne? Man hat total Angst, ins Flugzeug zu steigen, mehr als ins Auto, aber dabei ist Autofahren viel gefährlicher als Flugzeugfliegen und
genau.
Das meinst du wahrscheinlich,
ich glaube,
es
würde helfen, wenn die Medien nicht so damit umgehen würden, so, jetzt müsst ihr alle sterben. Sondern berichten würden, wie man es über normale Gewaltverbrechen tun würde, dass man sagt, ja, da ist irgendwas passiert, haben die Täter schon und haben alles unter Kontrolle.
Aber glaubst du denn, es würde helfen, wenn die Medien weniger oder gar nicht darüber berichten würden? Oder würde das nicht auch so eine Art Ungewissheit und Angst in den Leuten hervorrufen? Ich kann nur sagen, was immer mein Reflex ist. Also als ich diese Terroranschläge mitbekommen habe vor einer Woche am Freitag, durch das ganze Wochenende am Fernseher, am Radio und am Handy gehangen, weil ich einfach wissen wollte, was ist da passiert und wer waren die Leute und warum haben die das gemacht? Also glaubst du nicht, dass wenn man darüber weniger berichten würde, dass die Leute dann auch Angst hätten?
Naja, die Medienkompetenz muss ich natürlich bei den Leuten erst wieder aufbauen. Ne? Im Moment wird ja meiner Meinung nach Nachrichten viel als Unterhaltung kommuniziert und das ist gegenwärtig. Man möchte es verfolgen. Das ist wie so eine, wie so eine Serie. Und klar, das ist natürlich entstanden, weil man so Nachrichten gut verkaufen kann. Das darf man ja nicht vergessen. Es würde nicht von heute auf morgen gehen, es müsste sich entwickeln, dass die Leute wieder versuchen zu verstehen, worum es da eigentlich wirklich geht und was man wirklich konkret tun kann. Und da stellt man nämlich fest, durchs Nachrichtenhören kann man eigentlich fast gar nichts tun. Man kann vielleicht auf die Straße gehen und für seine Sache demonstrieren, aber Terror verhindern kann man durch Nachrichtenhören jetzt auch nicht. Und wenn es weniger interessant wäre, also das weniger effektiv wäre von dem Angst, den man erzeugt als Terrorist, ja, wäre, glaube ich, das auch für die Terroristen nicht so lukrativ, nicht so interessant. Es würde nicht so viel Geldgeber geben. Aber ich denke, das würde schon mal eine ganze Menge helfen.
Steffen, ich stimme dir da ein bisschen zu, weil ich glaube tatsächlich, ja, der IS macht sich auch große Gedanken um seine Außenwirkung. Also die sind ja, auch wenn man sich anguckt, was sie so für Videos hochglanzmäßig machen und so, die sind ja auch eine große PR-Abteilung. Und ich stimme dir auch zu, dass dieser Wahnsinn, dieser Live-Ticker immer, dieser super Eilmeldung Nachrichten direkt nach den Terroranschlägen, das geht mir auch ein bisschen auf den Sack, weil oft dann ja auch Falschmeldungen verkündet werden und so und man dadurch verunsichert wird. Aber lass uns mal von dieser Medienkritik wegkommen zu einer Sache, die du auch angesprochen hast, dass die Medien Angst schüren. Ich weiß nicht, ob das an den Medien liegt. Ich würde von dir gerne mal wissen, hast du denn irgendwie jetzt auch Angst, wenn du zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bist und so, mehr als vorher?
Nein, habe ich nicht.
Okay. Und du hast auch keine Angst, dass irgendwelchen Freunden von dir oder so irgendwas passieren könnte?
Nee, ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest jetzt in Deutschland immer noch objektiv extrem niedrig. Und das muss man sich auch mal wieder, da muss man sich halt dran erinnern.
Ich muss jetzt mal böse sagen, ich finde deinen Ansatz ganz gut, sozusagen ein bisschen ruhiger zu werden, auch in der Berichterstattung, nicht so hyperventilieren. Aber ich glaube, das wird den Terror nicht verhindern, wenn man einfach die Medien ein bisschen runterschraubt. Ich glaube, das ist nicht der einzige Ansatz. Hast du noch andere Sachen, wo du sagst, daran könnte man was ändern?
Naja, was grundsätzlich einfach klingt, aber wahrscheinlich kaum umzusetzen ist, natürlich den Leuten, ich sag mal, da zu Hause, da wo die Länder sind und die Familien, die Freunde sind, für die sie irgendwie kämpfen. Also ich glaube, grundsätzlich hat der Terrorismus ja ein Ziel dahinter stehen. Das muss man jetzt nicht gut finden, aber ein Ziel gibt es.
Ja.
Und wenn man das den Leuten weniger wichtig macht, dieses Ziel zu erreichen, indem man zum Beispiel da, weiß ich nicht, sichere Lebensbedingungen schafft und überhaupt erstmal dafür sorgt, dass die Leute was zu verlieren haben, ja, dann ist, glaube ich, die Hürde höher und der Wunsch niedriger, irgendwie, weiß nicht, auf mich aufmerksam zu machen oder so. Ich glaube, Terrorist hat auch mal was von einem Hilfeschrei irgendwie so, guckt mal hierher, wir können nicht mehr anders oder so. Und da, also den Terror würde man dann sicherlich nicht in Deutschland bekämpfen, sondern vor Ort, wo auch immer das ist.
Ja, also ich glaube auch, man muss irgendwie an die Leute ran. Ich habe auch überlegt, ob vielleicht Terrorismus einfach ein notwendiges Übel der globalisierten Welt ist. Ja, ich meine, wo es auf der einen Seite die Insel der Glückseligen gibt und auf der wir die Augen verschließen gegen all das Elend, was so rings um uns auf der Welt ist. Und dann gibt's eben die anderen, wo ich mich frage, sehen die vielleicht im Terrorismus ihre einzige verzweifelte Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen, indem sie hier irgendwie ein Massaker auf unserer glückseligen Insel anrichten? Ist das vielleicht der Grund? Müssen wir daran was ändern? Also müssen wir an der globalisierten Welt was ändern? Oder wird's immer irgendwo auf der Welt Irre geben, die sagen, wir müssen jetzt Terroristen werden? Es ist eine schwierige Frage. Steffen, ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf.
Alles klar, tschüss.
Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ciao.
Ciao.
Ja, zum Thema Angst dass man diese Angst nicht bekämpfen kann. Ich habe eine junge Pariserin getroffen, Thali, und die hat zum Kampf gegen Terrorismus auch gesagt, sie findet es ganz schlimm, dass jetzt überall Polizisten sind. Und sie hat das mit einer Situation beschrieben, die sie in der Pariser U-Bahn kurz nach den Anschlägen erlebt hat, am Montag danach.
Ich war in dem U-Bahn am Montag, in den Waggon der U-Bahn. Es war ein Militär vor jeder Tür. Ich habe gedacht, ach ja, also das ist ängstlich. Also das schafft diesen Angstklima. Und dann gingen sie weg und dann waren wir allein. Ich fühlte mich nicht in Sicherheit, wenn die Militäre da waren. Und das machte mir Angst. Aber wenn sie weggegangen waren, dann habe ich gedacht, ach ja, wir sind allein. Also was würde passieren, wenn ein Mann mit einer Kalaschnikow und wollte die ganzen Leute töten? Aber es ist etwas echt irrational.
Aber es ist auf jeden Fall da, diese Angst, und es löst in uns allen diesen Reflex aus. Wir müssen irgendwas machen, wir müssen verhindern, dass es wieder Terrorismus gibt oder dass es wieder Anschläge gibt, dass es Terror gibt. Und darüber will ich mit euch heute reden. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir ins Studio. Wie kann man Terror bekämpfen? Kann man Terror überhaupt bekämpfen? Kann man Terrorismus mit Bomben auf Racker bekämpfen oder mit Drohnenangriffen? Oder schafft man damit nicht noch mehr frustrierte Menschen, die westliche Welt hassen, weil zum Beispiel eben auch bei Drohnenangriffen mal unschuldige Hochzeitsgesellschaften mitbeschossen werden? Ist das der Grund für Terrorismus? Unser Krieg, der Krieg der westlichen Welt eben gegen den IS? Oder ist es eher andersrum? Der Terrorismus war zuerst da und der Krieg ist nur eine Reaktion. Oder welche Rolle spielt für euch eigentlich Religion bei dieser ganzen Geschichte? Ist Religion irgendwie am Terrorismus schuld? Ist der Islam eine per se terroristische Religion? Was ich jetzt erstmal sagen würde, ist nicht so, weil ich auch sehr viele Muslime zum Beispiel in Paris getroffen habe, die gesagt haben, diese Terroristen sind für uns Kriminelle. Aber muss man vielleicht auch darüber, muss man über Religion reden, wenn man über Terrorismus spricht? 0331 70 97 110. Ruft hier gerne an, beteiligt euch an der Diskussion. Was sind eure Meinungen zum Thema, wie kann man Terrorismus bekämpfen? Wenn man zum Beispiel sagt, ja, Religion ist das Problem, dann frage ich mich immer, ja, warum waren dann zum Beispiel Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe auch Terroristen? Und warum waren die eigentlich keine Moslems, weil die haben ja ganz offensichtlich eben genau zum Beispiel Leute, die aus islamischen Ländern kamen, als Feindbild gehabt und haben gegen die Terror verübt. Also ist, würde ich jetzt sagen, bei denen Terror überhaupt nichts Religiöses gewesen. Oder kann man sagen, ja, da gibt's ja auch eine Parallele, weil deren Ideologie ist vielleicht genauso eine verstrahlte Ideologie wie dieser bizarre, radikale Islamismus, dem Terroristen anhängen. Also ist vielleicht auch Aufklärung wirklich die einzige Möglichkeit. Ruft an 0331 70 97 110 und ihr könnt ja mal überlegen, was ihr so für eine Meinung zu dem Thema habt und was ihr gleich Schlaues erzählen wollt. Wir machen erstmal ein bisschen Nachrichten und dann geht's weiter mit dem Thema, wie kann man Terrorismus bekämpfen?
Fritz.
Blue Moon. Mit Max Ulrich. Ich bin gerade aus Paris. Ich bin seit einem Tag wieder in Deutschland aus Paris zurück. Und ich kann euch sagen, es ist eine Stadt, die wirklich so zwischen Angst und zwischen Lebensfreude taumelt und in der sich ganz viele jetzt eine Woche nach den Terroranschlägen Gedanken machen. Wie können wir das eigentlich in Zukunft verhindern, dass das hier wieder passiert? Was ist das richtige Mittel? Und darüber möchte ich heute auch mit euch reden. Was hilft gegen den Terror? Es ist eine schwierige Frage, weil viele Lösungen, zum Beispiel vom Politiker, scheinen nicht richtig zu funktionieren. In Paris gab es ja bereits vor mehreren Monaten Anschläge auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo und seitdem hat man die Sicherheitsgesetze ganz stark verschärft in Frankreich. Und trotzdem hat das alles offensichtlich nichts gebracht. Es gab wieder Anschläge und die Angst vieler Franzosen ist auch, es wird wieder Anschläge geben. Kann man diesen Teufelskreis aus Anschlag, Rache irgendwie durchbrechen? Kann man Terror verhindern oder ist Terror vielleicht gar nicht zu verhindern? Eure Meinung interessiert mich. 0331 70 97 110 ist die Nummer, um hier mitzumachen im Blue Moon. Noch bis 0 Uhr haben wir Zeit, das ganze Thema mal ausgiebig zu besprechen, zu philosophieren, uns Gedanken zu machen. Was hilft eigentlich gegen den Terror? Holger, hallo in Wedding.
Ja, grüße.
Holger, was denkst du, was kann man gegen Terrorismus machen?
Ich glaube nicht, dass man was gegen machen kann. Ich glaube nicht, dass man den Leuten jetzt irgendein Argument sagen kann, was sie dann quasi davon abhält, zu tun, was sie machen wollen. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Ich glaube eher, dass es viel, viel schwieriger ist, dass man da ganz andere Wege gehen muss. Mit den Leuten diskutieren braucht man nicht, weil das hat noch nie was gebracht. Und deswegen sind sie ja Terroristen, sonst wären sie ein Debattierzirkel und könnten sich umstimmen lassen.
Aber glaubst du denn, man könnte wenigstens irgendwie die Häufigkeit oder die Brutalität von Anschlägen verhindern, indem man zum Beispiel der Polizei mehr Rechte gibt, indem man die Bundeswehr in Deutschland im Inneren einsetzt, indem man sowas wie Vorratsdatenspeicherung noch mehr ausweitet, indem man E-Mails kontrolliert und so weiter. Glaubst du, dass das hilft?
Nee, auch nicht. Warum nicht? Nee, es hilft A deswegen nicht, weil das hat ja schon bei den Anschlägen in Paris nicht geholfen. Also die hatten ja einige von denen schon auf irgendwelchen Listen, die waren ja bekannt. Ja, und das hat es auch nicht geholfen und sie hören jetzt schon alle möglichen Telefonate ab und das hat nicht geholfen. Sie überwachen die E-Mails und den Datenverkehr hat auch nicht geholfen. Was jetzt mehr Soldaten auf der Straße bringen sollen, weiß ich auch nicht, bringt glaube ich auch überhaupt nichts. Sondern ich glaube, es fällt halt so Terroristen viel, viel schwerer, andere Leute zu überzeugen, dass sie solche Aktionen durchführen, wenn sie zum Beispiel jetzt wie in Deutschland, wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich 3 Millionen Muslime aufnehmen aus Syrien, aus anderen Ländern. Und es fällt, glaube ich, einem Terroristen in Syrien viel schwerer, den Leuten zu sagen, geh spreng dich in Deutschland in die Luft, wenn da gerade 3 Millionen Muslime aufgenommen wurden, die aus wirklich beschissensten Situationen kommen.
Du glaubst, dass die Terroristen unter Umständen Angst haben, dass unter den Opfern dann Muslime sind, weil hier so viele Muslime jetzt sind?
Ich glaube nicht, dass sie Angst haben, dass da Muslime drunter sind, sondern wenn du jetzt als Land, als Deutschland zeigst, dass du den Leuten die Tür öffnest und sie herholst und dass sie dann hier sicher sind und dass sie hier ein neues Leben anfangen, dass sie das hier als eine zweite Heimat vielleicht akzeptieren, dann glaube ich, fällt es den muslimischen, islamistischen Terroristen viel schwerer, Leute zu überzeugen, die ebenfalls von diesem Glauben sind, zu sagen, bringt da Leute um. Weil dann sieht Deutschland ganz anders für die aus. Und man muss es halt auch ehrlicherweise sagen, in Frankreich, in Belgien sind eine Menge Fehler gemacht worden mit den Einwanderern, mit muslimischen Einwanderern. Und da kommt viel von dem Hass her. Wenn Deutschland es jetzt schafft, diese ganzen Leute richtig gut zu integrieren, dass die halt ein Teil von unserer Gesellschaft werden, dann ist es viel, viel schwerer für den Islamisten, an anderen zu überzeugen, die Leute umzubringen.
Das finde ich eine interessante Theorie, weil du ja damit im Endeffekt sagst, je mehr Flüchtlinge wir aufnehmen, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit des Terrors, oder desto sicherer machen wir uns im Endeffekt ja, gegen den Terror. Da würde mich auch mal interessieren, was vielleicht andere Leute dazu sagen. 0331 70 97 110 ruft hier gerne an und diskutiert mit uns beiden, weil ich meine, klar, der Reflex vieler Politiker war ja auch zu sagen, jetzt müssen wir erst recht unsere Grenzen schließen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall wieder Grenzkontrollen einführen. Jetzt können wir nicht jeden hier einfach unkontrolliert ins Land lassen, gerade aus eben Ländern wie Syrien oder Afghanistan oder dem Irak. Holger, glaubst du denn nicht, dass Muslime prinzipiell eher gefährdet sind, Terroristen zu werden? Also frage ich jetzt mal ein bisschen provokativ.
Naja, ich weiß nicht. Also wir hätten vor 20, 30, 40 Jahren gedacht, sind nicht linksgerichtete Studenten gefährdet, bei der RAF mitzumachen. Ah. So, und die haben wir ja auch nicht alle ausgewiesen. Also ich glaube, klar, im Augenblick sind es Muslime. Es könnten in 20 Jahren wieder, ist es eine andere Gruppe, die irgendwie gefährdet ist, und danach ist es wieder eine andere Gruppe. Das ist nur so eine Momentaufnahme. Das sind jetzt Muslime, weil halt Sunniten, Schiiten gegeneinander kämpfen, weil da halt sehr viele Extremisten sind. Es wurden auch schon Menschen für den Kommunismus umgebracht, es wurden auch schon Menschen für ganz andere Gründe umgebracht. Das ist nicht irgendwas, was mit dem Islam zu tun hat, sondern das ist jetzt halt der Anlass. Die haben eigene Probleme und deswegen kriegen die das nicht unter Kontrolle. Aber es waren früher auch schon ganz andere Gründe. Es ist jetzt halt quasi eine Sache im Islam, aber das müssen die untereinander regeln.
Ja, dass die Religion vielleicht nicht so die Hauptrolle spielt, das Gefühl hatte ich in Frankreich auch. In Frankreich gibt's ja sehr viele Moslems, die da auch schon sehr lange leben. Ich war zum Beispiel in Aubervilliers, das ist so ein Vorort von Paris, der im Nachbarort in Saint-Denis haben wohl die Attentäter gewohnt. Da hat es am Mittwoch auch so eine Razzia gegeben. Das Stade de France ist direkt neben Aubervilliers, also das Stadion, wo es Attentate gab. Und da leben sehr viele Moslems, also nicht fast nur, aber sehr, sehr viele. Und da leben auch sehr, sehr viele arme Leute. Und als ich da war, dachte ich so ein bisschen, oh, ob die Leute hier mit mir reden. Aber die waren alle sehr, sehr offen, haben alle mit mir gesprochen und haben alle gesagt, diese Terroristen, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Im Gegenteil, die schaden unserer Religion und wir lehnen die eigentlich noch mehr ab als jetzt reiche weiße Franzosen. Aber mich würde trotzdem mal interessieren, wenn du sagst, das müssen die unter sich regeln. Was können denn jetzt, also sind jetzt zum Beispiel auch, muss man auch zum Beispiel Imame in die Pflicht nehmen oder den Verband der Muslime in Deutschland, muss man denen so ein bisschen auf die Finger klopfen und sagen, Leute, passt auf, dass bei euch sich die Glaubensbrüder nicht reihenweise radikalisieren oder nach Syrien fahren. Kümmert euch darum.
Ja klar, es sind ja auch deren Kinder und auch deren Enkel, die das dann betrifft. Also ich glaube aber auch schon, dass sie das wissen. Vielleicht kriegen wir das auch nicht alles so mit, was sie da im Hintergrund schon untereinander machen, weil wir halt auch, ich weiß nicht, jeder von uns ist irgendwie mal im Laufe eines Jahres ein paar Mal in irgendwelchen Kirchen, einfach nur, um die sich anzugucken. Mhm. Aber wie viele von uns waren mal in einer Moschee drin? Also wie viele kennen die Schädlik-Moschee am Columbia da mal von innen? Keine Ahnung, wie viele. Vielleicht muss man auch nicht unbedingt gemacht haben. Aber ja, klar, man sollte die auf jeden Fall offiziell auffordern, auch ganz öffentlich. Hier, das sind eure Kinder, kümmert euch um die. Und dann sollte man denen aber auch nicht jedes Mal in den Rücken fallen, wenn dann wieder irgendwo was passiert ist. Weil, ja, das trifft die deutlich härter als uns. Ja, da ist dann wieder irgendwo eine Familie über Bekanntschaften, die kennen sich ja dann auch teilweise alle. Und die nehmen das dann halt mit nach Hause, diese ganze Geschichte. Ja, die Angst, dass der Sohn irgendwas im Internet gesehen hat und dann irgendwie plötzlich nach Syrien verschwindet, das ist für die doch viel realer als für uns irgendwie diese diffuse Angst, dass bei uns einer einen Weihnachtsmarkt in die Luft sprengt.
Ja. Holger, ich will noch mal ganz kurz alle anderen Leute hier einladen am Radio, sich hier zu beteiligen an dieser Sendung. 0331 70 97 110 ist die Nummer, um hier anzurufen. Und wir diskutieren die schwierige Frage, was hilft gegen den Terror. Kann man Terror bekämpfen und wenn ja, wie, was glaubt ihr, was sind die Mittel, die wir jetzt politisch, aber vielleicht auch jeder persönlich irgendwie ergreifen kann, um gegen den Terror zu kämpfen? Holger, ich würde dich gerne mal mit einer provokanten Idee konfrontieren, okay, die ich jetzt in Paris auch immer wieder hatte. Was wäre denn, wenn man sagt, es ist so ein bisschen wie wenn zwei sich streiten, muss einer irgendwann mal aufhören, ne? Und die westliche Welt, Europa, wir streiten uns mit den Terroristen, die sprengen sich hier in die Luft, wir werfen da Bomben und wenn wir jetzt einfach mal sagen, okay, wir hören auf, wir exportieren keine Waffen mehr, wir schicken keine Soldaten mehr in den arabischen Raum und wir hören aber auch hier auf mit der totalen Überwachung und schenken den Leuten in Europa eine viel größere Freiheit. Wir sagen, wir schenken euch mehr Freiheit. Glaubst du, dass das vielleicht sogar Terror verhindern könnte, weniger machen könnte, weil es Europa und unsere freiheitliche Welt attraktiver macht? Oder dass die Terroristen dann sagen, ja, schön blöd seid ihr, dann machen wir jetzt noch 10-mal so viele Anschläge wie vorher?
Also ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Es wäre super, wenn es so einfach wäre. Aber also den Weg könnten wir nur gehen, wenn wir dafür bereit wären, sehr, sehr viel Leid in Kauf zu nehmen, wenn es denn so weit kommt. Also wenn die Leute dann wirklich, also wenn diese IS-Terroristen in der Meinung sind, sie nutzen das dann halt aus, weil das als Schwäche dann interpretiert wird. Nee, ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, ohne die Bedrohungen, die da jetzt existieren. Es ist ja nicht nur IS, es ist auch Boko Haram und wie sie alle heißen. Wenn wir die jetzt nicht mal richtig bekämpfen, ich glaube auch, dass viele Muslime gerade in diesen Ländern, da sitzen noch viele Hunderttausende in Syrien. Die sind gar nicht bis zu uns gekommen. Ja, die hoffen, dass wir denen jetzt in Syrien helfen. Und ich glaube, das wäre auch ein starkes Signal, dass wir da im Augenblick machen, diese Bombardierungen, das ist alles Käse. Ja, also
was müsste man stattdessen machen in Syrien? Müsste man eine Armee von Lehrern hinschicken?
Nee, erstmal müsste man eine Armee von Soldaten hinschicken und zwar mit einem UN-Mandat. Und dann beendet man die Geschichte dort und muss sich vielleicht auch damit arrangieren, dass dann dieser Assad halt da bleibt erstmal. Das würde super wehtun, aber es wäre halt einfach nicht anders zu machen vielleicht. Und dass man dann versucht, da mit Hilfe der UN Frieden und Stabilität reinzubringen und den Leuten, die da jetzt noch immer gefangen sind in diesem Land, zwischen den Ruinen, denen dann halt ein neues Zuhause zu geben. Und vielleicht auch auf diese Weise gleich die Kurdenfrage, dass man den Kurden ein eigenes Land gibt auf diese Weise, das ist noch viel schwieriger, das hängt ja alles miteinander zusammen. Ich glaube nicht, dass es geht, ohne dass wir dafür kämpfen. Aber wir sollten es den Leuten auch immer so erklären, wir kämpfen dann nicht für uns. Ja, wir haben schon ganz viele von denen aufgenommen. Wir kämpfen auch für die Leute, die da noch sind. Ohne geht es nicht. Ich glaube, wenn wir uns nur noch zurückziehen und sagen, wir lassen euch machen und wir versuchen dafür, unsere freiheitlich-liberale Gesellschaft weiter auszubauen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das geht nicht.
Okay, das ist natürlich die außenpolitische Lösung. Nun frage ich mich immer, ja, die Attentäter von jetzt Paris vom 13. November waren Franzosen oder Belgier größtenteils. Auch die beiden Brüder, die auf die Charlie Hebdo-Redaktion das Attentat verübt haben, waren ja, glaube ich, Franzosen. Wie kannst du dir erklären? Weil ich denke immer, man muss auch ein bisschen den Terror in den Köpfen bekämpfen. Und da frage ich mich immer, da muss man die Leute auch verstehen. Kannst du dir erklären, wie aus so jungen Leuten, die so Anfang 20 sind, und in Frankreich zur Schule gegangen sind, wie aus denen Leute werden können, die in einen Konzertsaal gehen und einfach wahllos ihre Altersgenossen erschießen? Was muss da passieren? Was ist da passiert, dass aus denen sowas geworden ist?
Hey, man könnte jetzt im Umkehrschluss auch fragen, was ist aus diesen beiden jungen Männern, Mundlos und wie der andere hieß da vom NSU?
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe.
Was ist denen denn zugestoßen in unserer Gesellschaft, dass die rumlaufen und Leute umbringen?
Glaubst du, da gibt es Parallelen zwischen den beiden?
Ja, klar. Das sind junge Leute, die haben halt irgendwann die Kurve nicht gekriegt und sind falsch beeinflusst worden. Und dann hat ihnen halt auch unsere Gesellschaft nichts geboten, was attraktiv gewesen ist. Es sprengt sich doch keiner in die Luft oder erschießt Leute, der einen guten Ausbildungsplatz hat oder einen guten Job, wo er gerne hingeht, wo er halt auch seinen Freunden gerne von erzählt und wo er gerne auch eine Familie aufbaut. Leute, die ein gutes Leben haben, an dem sie Spaß haben, die sprengen sich doch nicht in die Luft. Ja, die zeigen irgendeinem Islamisten auch den Vogel und sagen, ich lass mich doch hier nicht von dir für irgendwelchen Scheiß da rekrutieren. Und wenn die Leute das nicht kriegen, und es ist halt in Frankreich auch so, ja, wenn du dann, habe ich gelesen, wenn du einen muslimischen Nachnamen hast, dann kriegst du gar keinen Ausbildungsplatz, dann melden die sich gar nicht bei dir. Ja, was, klar kriegst du dann den Hass und die Wut auf alle Leute. Und irgendwann kommt dann halt so ein Islamist und gibt dir halt ein Versprechen, dass er nie im Leben einlösen wird, aber das klingt halt erstmal gut und dann machst du halt, was der sagt. So, und das ist halt, das ist das Problem. Die Leute sind entweder arm oder sie haben keine Perspektive oder sonst was. Kein Mensch, der Spaß am Leben hat, bringt sich um. Das ist einfach so. Glaube ich nicht. So, und das ist, deswegen sind die NSU-Terroristen nicht anders als die IS-Terroristen. Das sind einfach Leute, die wir als Gesellschaft irgendwann im Stich gelassen haben und die dann ja halt selbst ihren Arsch nicht hochgekriegt haben und halt auf den falschen Weg gekommen sind.
Holger, ich danke dir für deinen Anruf. Auf jeden Fall sehr interessant, vor allen Dingen deine These, kein Mensch, der Spaß am Leben hat, bringt sich um. Ich glaube, da steckt viel Wahres drin.
Gerne.
Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Ciao.
Dir auch. Ciao.
0331 70 97 110 ist die Nummer zu diesem Blue Moon am Montagabend. Etwas mehr als eine Woche sind vergangen seit den Anschlägen in Paris, wo 129 Menschen gestorben sind. Und ich glaube, dieser anfängliche Schock, diese Wut und auch dieses etwas tun wollen, das ist so langsam verflogen und weicht jetzt bei mir immer mehr dieser Frage, okay, was können wir machen, damit es nicht wieder passiert? Was können wir gegen den Terror machen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war wütend, ich war traurig, ich war irgendwie aufgewühlt letzte Woche am Mittwoch, als zum Beispiel auch dieses Länderspiel abgesagt wurde, dann gab es diese Razzia in Paris, jetzt gibt's dieses Wochenende in Brüssel eine gesperrte Innenstadt, in der kein Mensch mehr irgendwie gerne leben möchte, weil nicht nur alle Geschäfte geschlossen sind, sondern weil eben auch nichts, man kann nichts machen und es ist eine permanente Angst da und ich hatte immer das Gefühl, in so einer Welt will ich nicht leben. Ich möchte mir einerseits nicht von den Terroristen vorschreiben lassen, in so einer Welt zu leben. Ich möchte aber auch nicht, dass wir sie uns selber dazu machen durch diese großen Polizeieinsätze. Aber was haben wir für eine andere Möglichkeit? Also was soll man machen, als Polizisten irgendwie auf die Straße zu schicken? Das ist eine Frage, die ich selber, ich weiß keine Antwort und ich will auch von euch keine Antwort haben. Aber was kann man machen, um irgendwas gegen den Terror zu machen? Gibt es eine Möglichkeit, irgendwie Terrorismus zu bekämpfen? Oder muss man sagen, ja, es ist einfach nicht machbar. Müssen wir vielleicht auch aufpassen, wen wir alles in einen Topf werfen? Das Gefühl hatte ich auch. Ich habe mit Muslimen in Frankreich gesprochen und sie haben gesagt, ja, für euch ist das immer alles das Gleiche. Dschihadisten, Terroristen, Salafisten. Und vielleicht stoßen wir damit auch vielen Leuten vor den Kopf und machen sie erst zu Terroristen, weil wir ihnen das unterstellen. Also zum Beispiel Dschihadisten, ja, in Pakistan, die sich da irgendwelchen Mujahedin-Kämpfern anschließen, die sehen sich eher als Freiheitskämpfer für unterdrückte Muslime, die sehen sich als Freiheitskämpfer, wie sich die Partisanen, die gegen Hitler gekämpft haben, als Freiheitskämpfer sehen oder wie Leute, die in den spanischen Bürgerkrieg gezogen sind oder wie Che Guevara, der Lateinamerika befreien wollte und genau so sehen sich diese Dschihadisten in Pakistan auch, also eher als militärische Kämpfer und die würden niemals auf die Idee kommen, sich in London oder Paris irgendwie in die Luft zu jagen oder unschuldige Menschen bei einem Konzert umzubringen. Also tun wir denen vielleicht Unrecht, diesen Dschihadisten, wenn wir sie mit den Attentätern vom Bataclan gleichsetzen, ja, die wahllos Unschuldige einfach hingerichtet haben, die einfach nur Musik und hören wollten und was trinken wollten. Oder ist deren Freiheitskampf eigentlich gar nicht so sauber und schön, wie sie ihn beschreiben, weil sie natürlich auch Dschihadisten zu Mitteln greifen, wie Selbstmordangriffen und Leute, die sich in Israel in die Luft jagen oder unschuldige Menschen umbringen, bezeichnen sich auch als Dschihadisten und die Terroristen vom Bataclan haben sich vielleicht auch als Dschihadisten bezeichnet. Also müssen wir vielleicht auch eher so einen Dialog anfangen mit Muslimen in Europa oder müssen wir sagen, nee, okay, ihr habt offensichtlich ein Problem mit Extremismus und deswegen müssen wir euch mehr kontrollieren. In Amerika gibt es die Idee, eine Kartei anzulegen, wo alle Muslime auf der ganzen Welt und vor allen Dingen in Amerika irgendwie registriert sind, weil man sagt, damit verhindert man Terrorismus. Was denkt ihr, wie kann man Terrorismus verhindern? 0331 70 97 110 ist die Nummer in diesem Blue Moon, der noch genau eine Stunde geht. Es ist ganz viel Platz in dieser Sendung. Ich glaube auch, Das ist ein Thema, wo sich viele von euch sagen, ja, ich habe darauf keine Antwort und ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen, ich will nicht mehr Polizei, aber ich fühle mich auch sicherer, wenn Polizei da ist. Ich kann mich nicht entscheiden, aber dann lasst uns doch vielleicht auch darüber sprechen, wie sich so euer Angstgefühl gerade auf eure Lebenssituation auswirkt. Also ob vielleicht auch dieser Angstreflex dazu führt bei uns, dass wir uns Polizisten wünschen. Also ich kann nur sagen, als ich am Freitagabend in Paris war, saß ich vor einem Café, was ungefähr 100 Meter weit weg war von einem der Orte, wo die Terroristen ein Café überfallen haben. Also ich bin da lang gegangen, da lagen ganz viele Blumen, man sah die Einschusslöcher in den Fenstern des Cafés und 100 Meter weiter habe ich mich fast in genau so ein Café gesetzt und habe mich draußen hingesetzt, weil in Paris nun mal alle draußen sitzen. Und dann fuhr ein Auto vor mit schwarzen getönten Scheiben und parkte umständlich ein. Und ich hatte ein ganz komisches Gefühl auf einmal. Dann stiegen Leute aus und machten die Kofferraumklappe auf und so. Und ich dachte, was machen die da? Und da kamen auch schon zwei Polizisten und guckten auch etwas kritisch und hatten Maschinengewehre dabei. Und da dachte ich, na gut, wenn die jetzt aus ihrem Kofferraum irgendwie ein Maschinengewehr holen, dann werden die von den Polizisten erschossen und alles geht für mich glimpflich aus. Am Ende war es ein Kamerateam, was ein Stativ aus dem Kofferraum geholt hat und eine Kamera und haben da gedreht. Und dann dachte ich mir so eine halbe Stunde später, ja verrückt, dass ich jetzt auch diesen Reflex habe und der mich dazu bringt, dass ich mir mehr Polizei wünsche. Weil eigentlich war es gar nicht so angenehm, auf dieser Terrasse zu sitzen, wo die Polizisten mit Maschinengewehren davor standen. Wer möchte schon abends in einem Café mit Polizisten mit riesigen Knarren sitzen? Das ist nicht schön. Aber ja, in dem Moment war es für mich reflexartig gut, dass die da waren. Und ich habe mir gedacht, gut, dass die hier sind, gut, dass die gegen den Terrorismus kämpfen und dass ich heute Abend vielleicht nicht umgebracht werde von Terroristen. Ja, 0331 70 97 110. Wie kann man Terrorismus bekämpfen? Ich gebe euch noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken über dieses Thema. Dann hoffe ich, dass wir hier jemanden in der Leitung haben, der mit mir darüber spricht, über diese schwierige Frage, wie man Terror bekämpfen kann, wie man Terror verhindern kann, würde ich vielleicht auch sagen. 0331 70 97 110. Jetzt erstmal, jetzt haben wir, glaube ich, einen Anrufer. Ich schaue mal raus zu meinem Kollegen Mario. Haben wir jetzt jemanden in der... Er sagt, spiel mal Musik. Hier ist Berlin.
Fritz.
Blue Moon. Heute mal mit Max Ulrich und nicht mit Henrik Schröder, der ist leider krank. Deswegen vertrete ich ihn hier und ich habe auch ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, denn das habe ich ein bisschen aus Frankreich mitgebracht. Ich war dieses Wochenende in Paris und habe mit den Leuten darüber gesprochen, ey, wie ist das so, geht ihr eigentlich wieder feiern und so? Aber ich wollte von ihnen auch wissen, habt ihr irgendeine Möglichkeit, seht ihr irgendeine Möglichkeit, Terror, wie er euch vor einer Woche getroffen hat, in Zukunft zu verhindern? Und ich finde, diese Frage beschäftigt uns ja in Deutschland oder in Berlin, in Brandenburg genauso wie die Leute in Paris, denn Terror kann, und das ist ja das Schlimme, was ihn auszeichnet, uns jederzeit und überall treffen. Er ist irgendwie unberechenbar und trifft auch immer die Falschen, er trifft immer Unschuldige und Leute, die ja einfach so aus dem Leben gerissen werden oder jemanden verlieren. Terror ist keine schöne Sache, deswegen finde ich, muss man sich echt darüber Gedanken machen, wie man Terror irgendwie verhindern kann. Was hilft gegen den Terror? Die Frage ist nicht einfach. Wir haben auch in der letzten ersten Stunde dieses Blue Moons, der jetzt Halbzeit hat, noch keine perfekte Lösung gefunden und ich glaube auch, wir werden keine Lösung finden. Aber ich glaube auch, dass die Lösung, die uns die Politik vorschlägt, nicht so die richtige sind, sondern dass das eher schnelle, einfache Reflexe sind. Soldaten nach Syrien, Polizeikontrollen, Grenzen zu. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber vielleicht seht ihr das ja so. Vielleicht habt ihr auch eine wunderbare Idee oder einen Ansatz oder einfach nur eine Frage, die euch beschäftigt. Was hilft gegen den Terror? 0331 70 97 110. Macht hier gerne mit. Eine Stunde geht die Sendung noch. Und jetzt schaue ich mal, was Adnan, spreche ich den Namen richtig aus?
Für den ja.
Adnan, hallo.
Ja, Adnan, also kurz gefasst sozusagen. Nicht Adnan, nicht so lang gezogen, einfach kurz Adnan.
Adnan, genau. Guten Abend. Was glaubst du, was ist deine Antwort auf diese schwierige Frage, wie man Terror verhindern, bekämpfen kann?
Also ich bin kein Terrorismusexperte und so die perfekte Lösung oder die perfekte Antwort gibt es sicherlich von mir jetzt auch nicht. Aber was ich mich auch gefragt habe ist, oder wie was ich mir vorgestellt habe ist, ich glaube, dass Frankreich sehr viel militärisch aktiv ist in vielen, vielen Gebieten der Welt, was wir vielleicht als Otto Normalverbraucher gar nicht mitkriegen.
Ja, und, also zum Beispiel sowas wie in Mali, wo es ja jetzt auch Anschläge auf das Hotel, auf dieses Radisson Hotel gab in der Hauptstadt.
Ja, genau, genau. Also ganz Nordafrika ist ja irgendwie immer noch eine französische Kolonie oder viele Länder in Nordafrika sind werden von den Franzosen beherrscht, sage ich mal.
Naja, ich glaube, also um das mal nicht so so als Kolonie zu sehen, also ich glaube, so militärische Kolonien kann man vielleicht nicht sagen, aber man kann sagen, dass wirtschaftlich der Einfluss von Frankreich auf Nordafrika sehr, sehr groß ist, ja, auf jeden Fall. Und
enorm. Ja. Also ich habe auch Freunde, die dort in dem einen oder anderen Land auch mal Urlaub gemacht haben und die dann, als sie zurück waren, als gesagt haben, total überrascht waren, wie allgegenwärtig eigentlich Frankreich dort ist, ja. Und ich kann mir vorstellen, dass dort auch in diesen Ländern auch sicherlich ja Terrorgruppen oder Gruppierungen oder die vielleicht nicht damit einverstanden sind oder beziehungsweise die das halt bekämpfen auf eine Art und Weise. Und in der jetzigen Zeit, wo alles, wo die Welt ja eigentlich irgendwo gerade Europa auch völlig ohne Grenzen existiert, ist es auch leicht für die Gruppen oder für die Terroristen, sage ich mal, auch dieses Terror in die Städte zu bringen, ja.
Aber glaubst du, dass die Schließung der Grenzen von Europa ein Mittel wären? Hör ich das da so ein bisschen raus gegen Terrorismus?
Vielleicht eins von mehreren, keine Ahnung. Also so einfach wird es wahrscheinlich nicht zu lösen sein, indem man die Grenzen schließt, aber das ist ja was es für die Leute so ein bisschen einfacher macht, nehme ich mal an. Dass die durch die offenen Grenzen, ne? Das ist ja, ich will jetzt nicht abschweifen, aber das ist ja genauso wie mit den Flüchtlingen. Die können ja auch einfach durch ganz Europa durch hinwandern, ohne mehr oder weniger gehindert zu werden.
Mhm. Ja? Ich will nur noch der Korrektheit halber, der Richtigstellung halber sagen, dass die Terroristen im Gegensatz zu den Flüchtlingen meistens fliegen. Aber du hast recht. Also die Terroristen können frei reisen und klar, das waren Franzosen und waren Belgier, aber sie waren eben auch in Syrien wohl und haben sich dort zu Terroristen ausbilden lassen. Und also man kann jetzt nicht einfach sagen, dadurch, dass es Franzosen waren, hat das mit Grenzen nichts zu tun. Also diese Freizügigkeit hat sicherlich auch den Preis, dass eben jeder nach Syrien reisen kann und wieder zurück und sich da eine Ausbildung zum Terroristen holen kann. Da stimme ich dir schon zu. Aber was meinst du denn jetzt auf Bezug auf die nordafrikanischen Länder und die ehemaligen französischen Kolonien sozusagen? Sollte Frankreich jetzt seine Wirtschaftsbeziehungen mit diesen Ländern ändern oder hat Frankreich nicht auch, weil es diese Kolonien ja so ein bisschen auch in Armut zurückgelassen hat, nicht eine Verantwortung? Also zum Beispiel in Mali?
Sicherlich. Also da bin ich mir ganz sicher, dass das so ist, dass es findet eine Art von Ausbeutung statt in den nordafrikanischen Ländern. Frankreich bezieht dort Rohstoffe nicht für den Marktpreis. Also die nehmen sich einfach, so mal grob gesagt. Und das ist auch, damit können sich ja auch vieles leisten, was sie sich überhaupt leisten können. Dass Frankreich, also was Frankreich sich leistet, sage ich mal. Und vieles ist auch diese terroristischen, also nicht dieser Anschlag genau speziell, aber ich denke mal, dass im Kern viele Sachen also darauf zurückzuführen ist, dass einfach die Bevölkerung in den nordafrikanischen Ländern oder auch im Nahen Osten, wo auch Frankreich unheimlich großen Einfluss hat, gerade auch in Syrien, ja, war ja auch mal eine ehemals französische Kolonie, meines Erachtens nach, oder? Oder oh Protektorat Gott. Oder keine Ahnung.
Ich
Satz sicher will ich mir jetzt nicht, aber zumindest wird die Bevölkerung dort schon auf eine Art und Weise, auch wenn es nicht militärisch unbedingt ist, auch wirtschaftlich schon klein gehalten.
Ja.
Und wenn die, wenn das, also ich kann mir gut vorstellen, dass das schon darauf zurückzuführen ist, einiges, ja. Ob jetzt speziell dieser Anschlag darauf zurückzuführen ist, will ich jetzt nicht sagen, aber im Groben und Ganzen schon. Ja, wenn die Bevölkerung dort an dem Reichtum, was Frankreich hat oder erwirtschaftet, teilhaben lassen würden, würde sich bestimmt das eine oder andere vermeiden lassen. Oder die Radikalisierung würde sich bestimmt eindämmen lassen, denke ich mir mal.
Okay. Ja. Adnan, ich würde gerne mal kurz Saskia dazu holen und auch nochmal an euch alle draußen am Radio den Aufruf loswerden. Beteiligt euch hier gerne 0331 70 97 110, denn wir diskutieren eine sehr schwierige Frage, aber ich glaube eine Frage, die eine ganz brennende Frage derzeit ist, nämlich wie kann man Terror verhindern? Also wie kann man verhindern, dass Leute irgendwo in einen Konzertsaal spazieren und Menschen umbringen oder dass sich Leute irgendwo in die Luft jagen. Wie kann man das verhindern? Saskia, hallo nach Köpenick.
Ja, hallo. Na.
Was glaubst du?
Ich denke, das kannst du gar nicht mehr verhindern. Das ist meine persönliche Meinung. Weil die Unterschiede, ich sag mal, ich habe das Gespräch ja mit dir zugehört, zwischen Arm und Reich, die werden immer größer. Hm. Und sowas kannst du nicht mehr verhindern. Und dadurch, dass die Grenzen offen sind, kannst du dem auch nicht mehr Einhalt bieten. Und du kannst auch nicht jeden Menschen davor schützen. Das geht einfach nicht mehr.
Saskia, deine Verbindung ist leider ein bisschen schlecht, aber ich verstehe, dass du sagst, man kann es gar nicht verhindern. Hast du denn keine Angst, dass das andere Leute genauso sehen und deswegen jetzt alle sozusagen die Hände, den Kopf in den Sand stecken und den Terroristen irgendwie das Feld überlassen?
Nee, so würde ich das jetzt nicht sehen. Also was heißt das Feld überlassen? Das Problem ist, du kannst dich nicht schützen. Wenn ich heute irgendwo hingehe, wer gewährleistet mir denn meine Sicherheit? Hm. Keiner, wenn wir mal ehrlich sind. Das kann der Staat nicht, kann er nicht. Wie denn? Die können ja überall sein und der Geheimdienst kann nicht alles kontrollieren, das glaube ich nicht. Also was heißt Schutz? Ich lebe mein Leben, ich gehe voran und ich lasse mich davon nicht einschüchtern.
Also ist es doch auch irgendwie deine Art und Weise, was gegen den Terror zu tun, diese Lebenseinstellung. Das ist doch auch schon was.
Ja, natürlich. Natürlich, klar.
Hm. Okay. Saskia, vielen Dank für deinen Anruf. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
Ja, danke. Tschüss.
Ciao. Anna, und vielleicht auch nochmal an dich die Frage. Machst du in deinem Leben persönlich irgendwas anders jetzt? Also gehst du vorsichtiger in die U-Bahn oder sagst du auch...
Nee. Also ich fahre schon seit langem kein Uber mehr, ich mache nichts anders als was ich davor gelebt habe. Also ich würde mein Leben jetzt nicht ändern durch diesen Terroranschlag. Ich bin auch jemand, der jetzt nicht so oft weggeht. Weiß ich nicht, ob ich jetzt jemandem einen Ratschlag geben würde, geh nicht auf eine Veranstaltung oder geh nicht dahin oder jenes hin. Ich glaube, die Terrorgefahr hier in Deutschland ist weitaus geringer, weil wie der Kollege, der vor mir gesprochen hat, ne, der Carsten oder so, der hat den Nagel schon auf den Kopf getroffen. Da hat er gesagt, dass in Frankreich Diskriminierung, sage ich mal, der muslimischen Bevölkerung oder der nordafrikanischen Bevölkerung enorm ist, was ja hier in Deutschland nicht der Fall ist. Ja? Also hier haben ja die Ausländer zum größten Teil, haben sie ja Teil in der Gesellschaft und leben nicht so wie in Frankreich. Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen.
Ja, und es ist anders in Frankreich. Das kann ich auch bestätigen.
Ja,
also
ich kenne auch ein paar Franzosen. Ich habe mal so Jugendbegegnungen gemacht früher.
Ja.
Und da habe ich mich mit Franzosen getroffen. Aber es waren alles, zum größten Teil waren das alles Nordafrikaner.
Ja.
Weil es war vom Berliner Senat gefördert. Und ich dachte nur, bin ich jetzt in Frankreich oder bin ich jetzt irgendwo in Afrika gelandet? Keine Ahnung. Aber nur mal nebenbei. Ich will nur sagen, ja, Hier in Deutschland ist es ganz, ganz anders. Also es ist wie Tag und Nacht. bin ich der Meinung.
Ja, also es gibt ja so zwei Sachen in Frankreich. Einerseits gibt es einen viel größeren Anteil von Leuten aus Afrika oder so, was eben auch eine Nachwirkung der großen Kolonialzeit Frankreichs ist. Aber viele von diesen Ausländern, also nee, Quatsch, es sind eben keine Ausländer, sondern sie sehen eben nur, sie sind eben nicht weiß und blond, sondern sie sind schwarz oder so, haben so ein bisschen eine dunklere Hautfarbe, aber sind Franzosen, noch mehr Franzosen als alle anderen, also fühlen sich noch mehr französisch als alle anderen und leben noch mehr französisch als alle anderen. Aber es gibt eben auch diese Leute in diesen Vorstädten oder in diesen Banlieues, wo eine große Armut herrscht und so, die sich ein bisschen ausgeschlossen fühlen auch und als Verlierer der französischen Gesellschaft und der Kolonialisierung.
Das ist es. Ich meine, sowas Vergleichbares kenne ich in Deutschland nicht. Es gibt keinen Bezirk. Ich meine, in Berlin oder nirgendwo in Deutschland, was dem ähnelt, ja? Oder, also ja. Ich kenne es ja, diese Außenbezirke von Paris, das kenne ich auch nur aus dem Fernsehen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen.
Ja.
Aber man kann sich schon ungefähr ein Bild machen, wie es da halt ist, ne? Das ist schon sehr konzentriert, also die Bevölkerung dort und zum größten Teil sind es arme Leute halt, sage ich mal. Die leben zwar in Paris außerhalb, vor Orten, aber also richtig teilhaben tun sie, glaube ich, nicht an der Gesellschaft großartig.
Nein, ja? sie sind vor allen Dingen, sie nehmen nicht teil an diesem Pariser Leben. Also sie nehmen auch nicht teil an diesem Leben, auf das jetzt die Anschläge verübt wurden, auf diese Cafés und Bars, sondern sie sind in ihren Vierteln. Und ich habe zum Beispiel immer gedacht, vielleicht diese Terroranschläge werden immer so mit Religion und so und Islamismus begründet, aber vielleicht waren diese Jungs aus diesen Vorstädten auch einfach neidisch auf diese reichen Franzosen, die, also Bobos, sagt man in Paris immer, also Leute, Bourgeoise, Bohème, die sich wie Künstler geben, aber eigentlich reiche bürgerliche Leute sind, und vielleicht waren die einfach neidisch so und wollten deswegen haben deswegen diese Anschläge gemacht.
Ja, wie ist der, ich glaube Carsten hieß er doch, ne, der vor mir dran war.
Hieß er Holger? Ich weiß es nicht, ja.
Oder Holger, genau, Entschuldigung, Holger. Seine Aussage war wirklich top, muss ich sagen. Also wie er gesagt hat, also Menschen, die Spaß am Leben haben, jagen sich nicht in die Luft. Das waren halt, wie gesagt, wie er es beschrieben hat, da stimme ich dem 100% zu.
Anna, da stimme ich auch zu. Und ich bedanke mich, dass du angerufen hast und für deine Meinung auf jeden Fall. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
Dir auch.
Mach's gut. Ciao. 0331 70 97 110 ist die Nummer für diesen Blue Moon, der sich mit der Frage beschäftigt, was kann man machen gegen Terror? Kann man Terror bekämpfen? Und wenn ja, wie kann man Terror vorher verhindern? Oder kann man Terror nur aufklären, wenn er passiert ist, hinterher, so wie es jetzt geschieht, dass man die Verantwortlichen findet? Was kann man machen gegen Terror? Thomas in Hoyerswerda, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was denkst du denn? Die Frage ist nicht einfach, ich gebe es zu, die ich heute stelle, aber was kann man machen gegen den Terror?
Den Terror jetzt aktuell zu verhindern, also ich glaube, so Sachen wie Grenzen schließen und oh mein Gott, wir müssen einen Zaun bauen, der 3 Meter hoch ist und so weiter, das ändert nichts an der Sache, weil egal welche Quellen dahinter stecken oder wo der herkommt, die sind nicht auf den Flüchtlingsstrom angewiesen, der an so einem Zaun gestoppt wird, sondern die haben andere Wege, um dahin zu kommen, wo sie hinwollen.
Ich glaube auch, dass die Flüchtlingskrise und die Anschläge von Paris, dass das zwei ganz unterschiedliche Themen sind, die man auch nicht so einfach verbinden sollte. Also ich glaube, die haben was miteinander zu tun. Ja, also zum Beispiel Syrien ist so ein gemeinsamer Nenner dieser beiden Themen. Aber man muss vorsichtig sein.
Ja,
nicht das eine, also weil die Flüchtlingsdiskussion ist ja auch eine, die von viel Populismus und Emotionen beherrscht wird. Und dass man die Terroranschläge nicht instrumentalisiert, um irgendwie in der Flüchtlingsdiskussion also, Stimmung zu machen.
Die Leute, die dort in Syrien fliehen wollen, die fliehen ja vor genau diesem gleichen Terror.
Ja.
Das ist ja nichts anderes. Und die Organisationen, die dort den Terror betreiben, die sind nicht darauf angewiesen, dass sie jetzt ihre Handlanger, die sich hier in die Luft jagen als Märtyrer, über ein Flüchtlingsboot nach Europa schicken, sondern die haben dort andere Wege. Entweder haben sie die Leute hier, weil sie dazu überzeugt haben oder sie schicken sie mit dem Flugzeug her. Das sehe ich jetzt überhaupt nicht in einer Richtung. Also wenn man solche Anschläge verhindern will, dann muss man langfristiger denken. Dann muss man sehen, dass man Infrastrukturen aufbaut, dass man Bildung aufbaut und so weiter.
Ja, glaubst du, dass das vielleicht ein sehr, also ich könnte mir vorstellen, dass es ein schwieriger, aber gehbarer Weg ist, wenn man sagt, wir investieren jetzt mal in die Zukunft, wir investieren in die nächste Generation von eben, weiß ich nicht, Leuten, die zum Beispiel in Pariser Vororten wohnen oder auch in Deutschland, die sozial abgeschnitten sind und investieren in die Bildung. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Aber was passiert, wenn es dann nächstes Jahr wieder einen Terroranschlag gibt? Wird es da nicht viele Leute geben, die sagen, deine Idee, Thomas, aus Hoyerswerda hat zu nichts geführt?
Das ist richtig. Das ist aber genauso kurzfristig gedacht. Sag mal so, der Weg, dass es zu dieser Radikalisierung kam und so weiter, oder beziehungsweise, dass es dieses Problem gibt, das ist ja auch nicht in 5 Jahren entstanden, sondern das hat ja auch schon seine Wurzeln vor 50, 60 Jahren,
ja,
wo solche Probleme aufkamen.
Und eigentlich fängt ja, alles ja
blöd
schon...
Blöd gesagt dauert es dann halt auch die entsprechende Zeit, um solche Probleme wieder zu lösen.
Ja. Das, ja, das finde ich sehr, finde ich einen klugen Gedanken.
Von heute auf morgen, das ist alles nicht von heute auf morgen gemacht. Und das funktioniert nicht, indem man von heute auf morgen die Grenzen schließt. Also ich behaupte, einige europäische Länder, nicht nur Deutschland, wären in relativ kurzer Zeit in der Lage, wenn sie das Geld aufbringen, einen Zaun auch hochzuziehen. Aber das verhindert nicht den Terror und das verhindert auch nicht die Gewalt, die dort gerade unterwegs ist.
Also Bildung, sagst du, ist das Mittel und soziale Ungleichheit abschaffen.
Bildung, ja, soziale Ungleichheit, gerade in den Ländern, wo jetzt mehr oder weniger die Quelle ist, also ganz im Nahe Osten, ist es ja hauptsächlich so, also zumindest so die allgemeine Aufnahme, ja, da verdienen ein paar Leute viel Geld daran, dass dort Öl exportiert wird, dass dort entsprechende Rohstoffe exportiert werden, aber dass im Land selber relativ wenig passiert. Verdienen halt nur einige wenige, dadurch entsteht Wut, dadurch entsteht Hass, dadurch entsteht Gewalt und dadurch kommt es dann zu dem, was wir jetzt gerade hier haben.
Also höre ich da auch so ein bisschen raus, dass du sagst, der Grund für Terrorismus ist gar nicht so sehr die Religion der Leute oder die Herkunft, sondern einfach ihr derzeitiges Leben, dass sie eben, ja, die Verlierer unserer Welt, unseres Systems sind.
Eine Religion ist die einfache Ausrede dafür, diesen Hass und diese Gewalt auszuüben. Wenn es jetzt, also ja, ich habe mich mal manchmal ein bisschen belesen, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich dort alles weiß, aber wenn jetzt Kurden und Schiiten und weiß der Geier was, wenn es denen sozusagen allen gut gehen würde, weil die Infrastruktur passt, weil jeder Arbeit hat, weil jeder sein Geld verdient, wäre auch der Hass und die Wut aufeinander und auf andere viel geringer, als es jetzt ist. Aber dadurch, dass nur eine Bevölkerungsgruppe gut verdient, die anderen schlechter dastehen, unterdrückt werden und so weiter, wird man dann halt wütend. Und das ist nicht der böse Nachbar, sondern das ist halt der böse Andersdenkende.
Ja, und was mich auch immer schockiert, ist diese Bereitschaft zu krasser Gewalt. Also ich meine, wir in Deutschland haben ja unsere Probleme. Ja, die Berliner mögen die Bayern nicht und so weiter. Die Berliner mögen viele nicht.
Ja.
Aber wir würden ja niemals auf die Idee kommen, denen irgendwie weh zu tun. Ja,
aber ich komme noch aus dem blöden Sachsen.
Um Himmels Willen. Ja, genau. Also weißt du, aber ich würde ja niemals auf die Idee kommen, dir, weil du jetzt Sachse bist, irgendwie was anzutun, sondern ich würde vielleicht irgendwie einen blöden Spruch machen, aber das war's. Aber in also zwischen Sunniten und Schiiten oder Kurden, aber auch zwischen zum Beispiel den Franzosen in den Vororten und den Franzosen im Pariser Stadtzentrum gibt es einen Hass und der jetzt ja eben mit in sich in so krasser Gewalt geäußert hat. Das verstehe ich einfach nicht.
Ich muss jetzt dazugeben, wie es in Paris und Frankreich allgemein und in den Vororten von Paris und so weiter, wirtschaftlich und so weiter aussieht, die Unterschiede kenne ich nicht. Aber ich glaube, in Gesamtdeutschland ist es so, dass wir selbst wenn man Osten und Westen außer Acht lässt, alle relativ auf einem halbwegs vernünftigen, guten Stand sind.
Ja.
Es geht allen, böse gesagt, halbwegs gut und das will keiner riskieren. Mhm. Und deshalb kommt es nicht zu dieser Gewalt. Wenn ich dann aber in einem Land wie Syrien oder Iran oder Irak oder Afghanistan aufwachse, wo es wirklich entscheidend ist, wie komme ich an Wasser ran, geht der Strom heute Abend oder geht er nicht, dann habe ich wieder ganz andere, dann habe ich existenzielle Probleme.
Ja, und man hat auch nicht so viel zu verlieren.
Wenn ich dann sehe, der eine Ort, der halt hauptsächlich, wo halt die eine Bevölkerungsgruppe lebt und ich lebe in einer anderen und bei denen funktioniert alles oder es funktioniert besser als bei mir, dann habe ich auf einmal auch ein ganz anderes Problem. Dann sind das halt die Bösen oder die Guten, wie auch immer.
Weil du gerade gesagt hast, Thomas, weil du gerade gesagt hast, du weißt nicht so richtig, wie es in den Pariser, in Paris oder in Frankreich aussieht. Ich kann sagen, also die Pariser in den Vororten hassen nicht die Pariser in der Innenstadt. Also es gibt da nicht irgendwie so einen großen Hass. Sie fühlen sich natürlich ausgeschlossen, aber das ist eher was, was sich, glaube ich, gegen die Regierung richtet. Und sie haben auch einen sehr starken Hass auf diese Terroristen gehabt. Also das hat mich echt verwundert. Ich habe zum Beispiel Haddad getroffen, der wohnt in Aubervilliers, das ist so ein Vorort, und ich habe ihn mal gefragt, so glaubst du denn, dass das irgendwie zusammenhängt, Islam und Terrorismus? Und das hier hat er mir geantwortet.
Alle wissen, dass die Leute von so Organisationen wie Daesh, also dem IS und so, instrumentalisiert wurden. Das sind nicht wirklich Moslems für uns. Aber es gibt Leute, die, wenn sie jemanden sehen, der muslimisch ist, dann sehen sie ihn manchmal leider direkt als Terrorist. Aber wir versuchen uns zu integrieren. Wir sind im Grunde Franzosen. Wir leben normal, wir gehen aus, wir sprechen mit allen. Wir versuchen normal zu leben.
Also das unterstreicht ja eigentlich auch das, was du gesagt hast, so dass Religion für die Leute keine Rolle spielt.
Ganz böse nochmal zu dem Thema, ich komme nur aus Sachsen, juhu, zum Glück Nordsachsen, also kurz vor Brandenburg, bin ich ganz böse.
Ja.
Wir waren jetzt zum Beispiel dieses Jahr in Hamburg gewesen, hier bei uns in dieser Kleinstadt. Ja, okay, wir haben jetzt auch Asylanten hier, aber ansonsten sieht man nicht wirklich Ausländer in Hamburg, dass man dort beim Türken sich die Haare schneiden lässt und Gemüse kaufen geht, das ist ganz normal. Das ist ein ganz anderer Umgang mit den Menschen. Ja, die sind zum größten Teil normal. Das sind halt, böse gesagt, bloß ein paar Vollpfosten, die so blöde drauf sind.
Ja, und wie gesagt, Leute, die jetzt bei den letzten Anschlägen nicht keine Ausländer eigentlich sind, sondern französische Pässe hatten, in Frankreich größtenteils geboren waren. Thomas, ich bedanke mich bei dir für das alles, was du gesagt hast. Das war sehr spannend und interessant und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dasselbe.
Ciao, mach's gut.
Bis demnächst. Ciao.
Ja, 0331 70 97 110. Wie kann man Terror verhindern? Ich finde, Thomas hat was ganz Interessantes gesagt, nämlich es geht nicht so schnell. Es wird keine schnellen Lösungen geben. Er sagt, wir müssen in die Zukunft investieren, wir müssen in Bildung investieren, wir müssen dafür sorgen, dass die soziale Schere, also der Unterschied zwischen Arm und Reich, nicht so weit auseinander geht, denn das sind für ihn die Ursachen des Terrorismus. Also es wird vielleicht lange dauern, Terror zu bekämpfen. Thorsten, in Spandau, wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso wie der Vorredner eigentlich normalerweise. Also ich muss erstmal davon ausgehen, dass ich wenn ich sage, zum Beispiel Amerika, zum Beispiel, hat sich bis jetzt in sämtliche Staaten da unten eingemischt. Ja, und ohne irgendwelche UN-Mandate oder sonst wie drum und dran, und das eigentlich noch mitgeschürt hat, sagen wir mal, die ganze Geschichte, das ist das Erste, was mein großes Problem ist bei der Sache. Und dann habe ich noch ein Riesenproblem, da die Ideologien ja verbreitet werden, da unten, an die Kinder ja teilweise, dass da auch Kinder an Waffen sind und so rum und dran, und dann wieder an die Kindeskinder, dass der Kapitalismus, also die Staaten in Europa, denen alles besser geht und alles toller ist, sagen wir mal so, und die bekämpft werden müssen, weil die Feinde sind sozusagen. Da habe ich natürlich ein schönes Problem schon mit, ne?
Also mit da unten meinst du jetzt in so Ländern wie Syrien oder Afghanistan,
ja,
dass eben
ja,
die Leute...
Ja, Iran, alles, was taucht und fleucht, sagen wir mal so, die da wirklich schlecht geht. Also
jetzt habe ich aber, unten, ja? Thorsten, jetzt habe ich aber auch eine Frage an dich, die vielleicht dann ein bisschen gemein ist, aber haben die Leute nicht ein Stück weit recht, wenn sie sagen, dass wir hier im reichen Europa an ihrem Elend schuld sind?
Vollkommen, da stimme ich den Leuten noch zu. Das ist ja, ich sag mal so, das Schlimme ist ja, dass der Mensch ein Mensch ist. Und wir uns gegenseitig, das ist im Kleinen, im Alltag schon so, uns gegenseitig neiden, machen und tun. Und das versuche ich natürlich meiner Tochter, zum Beispiel, ich habe eine 14-jährige Tochter, das nicht mit auf den Weg zu geben. Aber das ist in diesem System sehr schwierig. Weißt du, es nervt Ellbogengesellschaft, es nervt jeder jeden und mehr, jeder will verdienen, machen und tun und man hat keine Zeit mehr. Und also es ist einfach eine Sache, die in der Gesellschaft heutzutage einfach, und es wird nicht besser werden. Wir werden ja sicherlich auch mehr Computer und drum und dran hin und her, weniger Arbeitsplätze, noch mehr Leute, die arbeiten möchten und Kinder kriegen. Das ist echt heftig im Moment, also muss ich echt so sagen.
Also müssen wir darüber reden, wenn wir wissen wollen, wie man Terrorismus verhindert oder bekämpft,
ja.
Müssen wir darüber reden, dass wir eigentlich dafür verantwortlich sind mit unserem Lebensstil und dass der Terrorismus eine Ursache hat im Kapitalismus, sage ich jetzt mal. Also in dem Kampf,
ja, Überfluss.
Jeder für sich alleine.
So. Ja, nennen wir das beim Überfluss. Ja, ob das ein Diktator ist, ob das Kapitalismus ist, ob das auch teilweise Anführungssozialismus war oder ist. Es ist die Gesellschaftsformen, die wir im Moment prägen und pflegen, die sind einfach nicht für die nächsten, sag mal meiner Meinung, 100 Jahre gut. Ja. Und das ist eigentlich für mich die Ursache. Und dass wir Leute unterbringen müssen, die, und auch jeder Mensch das Recht hat, egal wo er auf der Welt zur Welt gekommen ist, in dem Land zu leben und auf diesem Erdteil zu leben, den er möchte, das kann man keinen absprechen. Ja? Aber ich kann anfangen mit der Urschleim-Kreuzritter. Was haben die alle gemacht, um das Christentum zu verbreiten damals in Afrika und überall? Ja, also es sind viele Sachen, wo die Welt immer wieder wiederholt sich das. Ja. Mhm. Und jetzt im Moment ist meine Lösung eigentlich dabei, Russen, USA, Engländer, wie wir es schon mal hatten, Franzosen, schließt euch zusammen, macht eine Truppe zurecht, geht da unten drin und löst dieses Problem erstmal.
Oh. Ja, aber Thorsten, das ist eine Lösung, die, glaube ich, viele unterschreiben, dass man diese unglaublichen Verhältnisse in Syrien, diesen Bürgerkrieg, diesen brutalen Bürgerkrieg erstmal irgendwie beenden muss, zur Not auch militärisch. Aber wie geht's dann weiter?
Ja,
also müssen die Länder zum Beispiel, müssen wir auch, du und ich, müssen wir was von unserem Reichtum abgeben? Müssen wir mehr Steuern zahlen oder?
Ja, nee, es würde für mich erstmal, weil es gibt ja Wirtschaftswissenschaftler, alles drum und dran. Und auch Politiker, die eigentlich nicht dumm in der Birne sind. Also das heißt, wenn der Russe sagt, der muss da erstmal bleiben, weil es nichts anderes gibt, weil es in diesem Land, im Iran, da nichts anderes gibt. Sagen wir so,
du meinst jetzt, dass Assad, der syrische ehemalige Machthaber, der jetzt nur noch ein paar Leute um sich hat, dass der erstmal bleibt in Syrien?
Ja, weil die Frage ja ist, wer kommt danach? Sie haben ja kein System. Wir haben das ja in Afghanistan, probieren wir das ja gerade. Das passt ja auch nicht. Ja, da haben wir den Altbrühen genommen, die ganzen Orientierungen weggenommen, und versuchen dann eine Miliz zu starten. Wir müssen ja wieder rennen und wieder sind da welche und wieder jetzt los. Also wir müssen versuchen, irgendwie entweder das System erstmal zu lassen und nach mit unserer Hilfe eben zu ändern. Ja, aber weil wir können doch die Länder nicht bombardieren, machen und tun und denen dann selber überlassen. Das passiert jedes Mal wieder. Ja.
Thorsten, vielen Dank. Wir haben beide keine Lösung gefunden, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns langsam so ein bisschen vielleicht dem Problem nähern in dieser Sendung.
Ja. Und
dafür danke ich dir auch. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ich danke dir.
Und schöne Grüße nach Spandau. Ciao.
Jo, tschüss.
Ja, wie kann man den Terror bekämpfen? Wir haben jetzt zum Beispiel den Lösungsvorschlag, es wird lange dauern, Terrorismus zu bekämpfen oder die Gründe des Terrorismus zu bekämpfen. Es wird wahrscheinlich Geld kosten. Wir als Europäer, Amerikaner oder Teil der westlichen Welt müssen vielleicht darüber nachdenken, unseren Reichtum mit der Welt zu teilen. Findet ihr das okay? Sagt ihr, das haben die Terroristen verdient, dafür, dass sie sich in die Luft sprengen und Unschuldige erschießen, dass wir jetzt unseren Reichtum mit ihnen teilen? Oder findet ihr das total im Blödsinn und sagt, man muss Terrorismus anders bekämpfen? Ruft an 0331 70 97 110. Wir machen gleich nach den Nachrichten weiter mit dieser interessanten Frage, was kann man eigentlich gegen Terrorismus tun?
Fritz.
Blue Moon. Mit Max Ulrich, eine vielleicht für euch zu dieser Tageszeit noch relativ unbekannte Stimme. Ich war von Freitag bis Sonntag in Paris für Fritz und habe berichtet über das Nachtleben und über das Leben der Franzosen im Moment. Und die Franzosen beschäftigen sich mit einer großen Frage, die mir auch seit den Anschlägen in Paris zu schaffen macht. Nämlich, was kann man eigentlich gegen diesen Terrorismus machen? Es gibt ihn, es wird ihn wahrscheinlich wiedergeben. Auch ich habe die Angst und diese unklare Gewissheit, dass die Anschläge vom 13. November nicht die letzten Terroranschläge waren. Aber was können wir tun gegen den Terrorismus? Was können wir als einzelne Leute tun in unserem Alltag? Müssen wir mehr aufpassen? Müssen wir jede Tasche, die wir irgendwo rumstehen sehen, sofort melden? Müssen wir jetzt alle irgendwie ein bisschen zu Polizisten werden? Oder muss vielleicht die Politik irgendwas machen? Muss sie stärkere Polizeimaßnahmen ergreifen? Brauchen wir viel mehr Kontrollen? Brauchen wir eine totale Überwachung des Internets? Müssen Telefongespräche wenigstens vorsorglich abgehört werden? Vielleicht auch von Computern? Ja, was kann man machen, um Terrorismus zu bekämpfen? Hat Terrorismus seine Wurzeln ausschließlich im Ausland? Ist der IS in Syrien das Schlimme, oder früher war es Al-Qaida in Afghanistan, oder ist die Ursache für Terrorismus vielleicht auch ein bisschen bei uns zu suchen, vielleicht in Frankreich, in den Vororten, aber auch bei uns in den Vierteln, wo Leute eben nicht in Reichtum und in Saus und Braus leben, sondern ein bisschen abgegrenzt vom Rest der Gesellschaft. Lasst uns einfach darüber reden, was ihr dazu denkt. Ruft hier gerne an und sagt mir, was ihr denkt, wie kann man Terrorismus bekämpfen.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Und ich kann ja schon mal so versuchen, so ein bisschen zusammenzufassen, was wir hier im Moment gesammelt haben seit 22 Uhr. Also ich glaube, worin wir uns bisher alle einig waren, alle Anrufer und ich, ist, dass die Bekämpfung von Terrorismus keine einfache Aufgabe ist und dass sie auch keine Aufgabe ist, die immer 100%ig Erfolg hat. Also es ist nicht so wie eine Matheaufgabe, wo es eine eindeutige Lösung gibt, sondern man muss mehrere Sachen machen. Also es gab zum Beispiel die Vorschläge in der letzten halben Stunde, dass man Armut und Ungleichheit in der Welt bekämpfen muss, dass also die Gründe des Terrorismus zum Beispiel in der Globalisierung zu sehen sind oder im Kapitalismus, also in diesem System, wo eben die Starken gewinnen und die Schwachen am Rande zurückbleiben und unter Umständen zu Terroristen werden. Denn das haben ja auch viele Pariser gesagt, auch in den Pariser Vororten, diese Terroristen waren eigentlich Loser. Ja, haben sie mir gesagt. Also das waren Leute, die so ein bisschen schwache Nerven hatten, einen schwachen Verstand und leicht für solche verrückten Ideen zu begeistern. Ja, aber sorgt der Kapitalismus vielleicht dazu, dass Leute zu Losern werden? Sorgt der Kapitalismus im Endeffekt für Terrorismus und müssen wir den ändern, müssen wir den abschaffen? Oder würden wir dann auch Kapitalismus als irgendwie Freiheit der Märkte und Freiheit der Menschen verlieren, was auch nicht okay wäre? Was wir auch ein bisschen rausgefunden haben in den letzten Minuten ist, dass die Bekämpfung von Terrorismus unter Umständen sehr lange dauern kann, weil man Terrorismus in den Köpfen der Menschen bekämpfen sollte und dass man eigentlich zum Beispiel eher die jetzt kommenden Generationen von jungen Männern irgendwie gewinnen muss. Man muss ja sagen, Terroristen sind fast immer junge Männer, wenige Frauen. Und dass man sagen muss, ja, wir müssen jetzt eher in die investieren, die gerade eingeschult werden und die müssen wir irgendwie so erziehen, dass sie nicht auf so verrückte Ideen kommen. Was ist eure Meinung? Wie kann man Terrorismus verhindern, bekämpfen? 0331 70 97 110. Ich würde mich übrigens auch mal freuen, wenn eine Frau hier anruft, denn das hatten wir auch noch nicht. Jetzt, hi Mohammed nach Neukölln.
Hallo.
Mohammed.
Ich bin leider keine Frau, aber
das ist nicht so schlimm.
Wird auch okay sein.
Mohammed, was denkst du, wie kann man Terror verhindern, bekämpfen?
Also ich bin also eindeutig der Meinung, dass man einfach Terror bekämpft, indem man einfach keine Kriege unterstützt oder weiter schürt oder weiter hetzt, wie in den jeweiligen Ländern, wo jetzt gerade die Kriege stattfinden, wo die westlichen Mächte auch sehr beteiligt sind. Und teilweise, also ich will jetzt nicht sagen Schuld, aber die sich halt in Sachen einmischen, in die man sich nicht einmischen sollte, wie halt in Syrien oder wo auch immer. Weil das ist doch der Grund, warum Krieg zurückkommt, indem man selber Krieg führt mit diesen Ländern. Und diese jeweiligen, diese kleinen, diese Halbstarken, die da irgendwo in irgendwelchen Stadtteilen rumschießen, das Ding ist, wenn die jetzt von denen, weil, wie soll ich sagen, wenn jetzt als Beispiel die ISIS, der hatte keine Möglichkeiten mit Luftwaffen, mit Raketen und so zurückzuschlagen. Ja? Die hat ja was gegen die westlichen Länder. Die haben ja nicht die Möglichkeit, mit Flugzeugen zurückzukommen. Was machen sie? Die schicken halt kleine Truppen. Sie können nicht diesen Ausmaß, anrichten, weil sie in diesem Krieg anrichten, die westlichen Mächte in ihren Ländern anrichten. Deswegen schlagen sie klein zurück und verletzen damit Unschuldige. Weil es die einzige Möglichkeit, wie sie überhaupt Kriege führen können. Wenn man sie in Ruhe lassen würde, denke ich, würden sie uns auch irgendwann in Ruhe lassen, also hier im Westen jetzt.
Aber Mohammed, bist du Moslem?
Ja, ich bin Moslem, auch praktizierender Moslem.
Praktizieren, okay. Wie ist denn das? Hast du es irgendwie erlebt, dass man jetzt relativ schnell irgendwie Leute wie dich, die Muslime sind, mit Terrorismus in Verbindung bringt? Oder hast du irgendwelche Anfeindungen erlebt oder Diskriminierung?
Ja, also sogar konkret, also wenn ich zum Beispiel, wenn ich etwas erzähle und das Wort Hass benutze, also wenn ich erzähle, ich habe das Gefühl, jemand hasst mich, es ist wirklich konkret mal so passiert, dann wurde mir unterstellt, dass ich ein Islamist sei, weil ich das Wort Hass benutzt hätte. Also solche, das ist zum Beispiel wirklich mal konkret passiert oder wenn ich mal ein bisschen meinen Bart länger stehen lasse, also manchmal hat man einfach keine Lust, sich zu rasieren, da wird man direkt mit irgendwelchen Witzen über Anschläge und so wieder, man lacht zwar darüber, aber
ja, weil es so absurd ist, ne? Ich meine, weil jemand einen Bart hat,
ja, wird man direkt.
Müsste MC Fitti auch ein Terrorist Witze sein.
Ja, richtig. Und dann kommen halt die Witze. Am Anfang ist es ja lustig, da kann man drüber lachen. Aber so auf Dauer denkt man sich so, die denken wirklich so. Dass diese Menschen wirklich so denken, dass wenn sie jetzt jemanden sehen, der einen Bart trägt, dass er wirklich, dass sie Angst vor ihm bekommen. Das ist halt das Ding, weil bei mir machen die Witze. Ich denke aber bei anderen, weil die mich erkennen. Bei anderen ist das bestimmt dann die auf der Straße Unbekannte. Ja, ich denke nicht, dass die das witzig meinen, sondern die haben wirklich dann in dem Fall Angst oder Vorurteile.
Darf ich dir eine Frage stellen, weil das ja auch immer wieder so ein Vorurteil ist, ne? Wenn du auch praktizierender Moslem bist. Was sagt denn der Islam eigentlich über Terrorismus und Dschihad? Es gibt ja dieses Vorurteil, es wäre irgendwie eine Religion, die das befördern würde, weil im Koran da es entsprechende Passagen geben. Stimmt das?
Nein, also ich habe nie irgendwelche Passagen, also ich lese den Koran Minimum im Ramadan, einmal im Jahr.
Ja.
Und da habe ich nie Zeilen gelesen, wo konkret steht, dass wir unschuldige Menschen töten sollen oder dass uns das dem Paradies näher bringt oder einen besseren Tod beschert oder was auch immer. Das habe ich nie im Leben gesehen oder gelesen oder nie von jemandem gehört. Ich kenne auch, dadurch, dass ich ja Moslem bin, kenne ich auch viele Muslime aus Familie und Bekanntschaftskreis und so weiter. Und ich kenne keinen, der das so konkret sagt. Deswegen, es gibt zwar Passagen, wo gesagt wird, tötet sie, aber nur, wenn sie euch töten möchten. Das heißt, es ist auf die damalige Zeit bezogen, in der Kriegszeit, als die, als der Prophet und seine Gefolgsleute angegriffen wurde, hatten sie das Recht, also im Angriff, wenn man getötet werden soll, also sie zu töten. Hm. Das war eigentlich die, so das Einzige, was ich so an Erlaubnis sehe am Töten. Nur wenn ich konkret betroffen bin, wenn jemand mich töten möchte, habe ich die Erlaubnis, mich zu wehren.
Ja.
Aber mehr auch nicht, also das unschuldige Töten oder was auch immer, das ist überhaupt nicht im Islam vertreten. Also ich bin ja nicht erst seit gestern oder so Moslem und ich bin ja nicht mein ganzes Leben lang Moslem und ich weiß das ja. Und würde das wirklich so sein, würde meine Religion, also der Islam wirklich sowas sagen, wäre ich der letzte Mensch auf der Erde, der noch Moslem sein würde. Wisst ihr, was ich meine?
Das verstehe ich vollkommen, aber Mohammed, das ist eine Frage, die ich vorhin jemand anderen gestellt habe, und zwar, viele Terroristen sind nun mal Muslime oder geben vor, Muslime zu sein. Ja? Ich behaupte jetzt nicht, dass sie das sind. Haben Muslime wie du oder Imame vielleicht oder irgendwelche Chefs, sage ich jetzt mal, in dieser Religionsgemeinschaft eine stärkere Verantwortung, Terrorismus zu verhindern als woanders? Also wie siehst du das? Müssen Muslime mehr aufpassen, was andere Muslime um sie herum machen?
Natürlich. Ich meine, wenn man jetzt den Imam in der Moschee, ich finde, der hat die Möglichkeit, die betenden Leute, die in der Moschee gerade beten, aufzuklären, dass sie aufpassen sollen, in was für eine Sekten oder welche Gemeinden, wo auch immer sie sind, dass sie sich nicht einer Kopfwäsche unterziehen. Also er hat die Möglichkeit, die vorzuwarnen, die Menschen. Und das sollte er auch tun. Also der Imam in der Moschee sollte es tun. Oder wenn ein Moslem, einen anderen Moslem sieht, dass der irgendwie in die falsche Bahn gerät oder da ist irgendwas, dann sollte ihm das schon sagen, konkret auch. Und man sollte ja wirklich, aber ohne ihn direkt zu verurteilen, sondern ihn wirklich darauf, ihm das beizubringen, ihm zu zeigen, pass auf mit diesen Menschen, also du könntest in eine falsche Bahn geraten, also das ist nicht das, und dass man ihn aufklärt. Weil ich denke, vielleicht sind auch viele, wenn es jetzt wirklich Muslime sind, die das gemacht haben, denke ich, dass sie einfach nicht aufgeklärt und dumm sind oder einfach schon vorher radikal, also
ja, oder man hat ja auch gehört, dass die gar nicht so muslimisch gelebt haben, ne? Also dass sie irgendwie auch getrunken haben und irgendwie eher so ein Gangsterleben gelebt haben, mit Drogen, mit Alkohol, mit Frauen, was gar nicht so eher Haram als Halal ist, würde ich jetzt mal als Laie sagen. Mohammed, Thomas hat nochmal angerufen. Thomas war vorhin schon mal hier Teil der Sendung aus Hoyerswerda und ich glaube, er hat eine Frage an dich. Hallo Thomas, nochmal.
Ja, gerne. Hallo.
Nein, eine Frage habe ich nicht. Ich bin nur gerade durch das Gespräch drauf gekommen. Ja, wir haben nur Kinder und wenn man sich abends mit den Kindern ins Bett legt, guckt man auch mal Kika und dort gab es so eine witzige, am Ende witzige Gegenüberstellung. Da waren so 20 Thesen aufgestellt, sozusagen angefangen von die Frau sei des Mannes Untertan bis zum Tod, also nach der Ehe und Ungläubige sind die Bösen und die muss man halt bekehren, wie auch immer, ob nur durch das und durch das. Und das waren so 20 Thesen, die waren stellenweise wirklich ziemlich krass gewesen. Und da ging es halt darum, was kommt aus dem Koran, was kommt aus der Bibel.
Und lass mich raten, die ganzen krassen Sachen standen alle in der Bibel und nicht im Koran.
Nein, es waren alles 20 Sachen, die in beiden Büchern stehen. Die waren wirklich komplett in beiden Büchern komplett so enthalten.
Ich glaube, man muss bei diesen Büchern auch immer bedenken, dass die tausende Jahre alt sind oder hunderte Jahre alt sind und dass die einfach auch wahrscheinlich nicht fürs 21. Jahrhundert geschrieben wurden und dass man sie nicht so krass auslegen darf, wie das vielleicht gemacht wird. Oder Mohammed, wie siehst du das?
Das wollte ich, okay.
Mohammed, was sagst du, sollte man das so auslegen, so krass... Oder sind die Bücher einfach nicht fürs 21. Jahrhundert geschrieben worden? Da müsste man ein bisschen ändern.
Man muss bedenken, dass diese Passagen oder die Überlieferungen im Koran oder in anderen Büchern auch situationsbedingt sind. Das heißt, zu bestimmten Situationen kamen auch bestimmte Koranverse, ich denke auch bei der Bibel genauso, darum, es gibt manche Situationen, die es heutzutage nicht gibt, wie zum Beispiel Sklaverei. Gibt es heute nicht mehr, außer jetzt diese moderne Sklaverei mit Handys und so weiter, aber was man so halt sagt. Aber das ist ja nicht gemeint. Damals gab es ja konkret Sklaven und es wurde auch war ganz normal, dass Leute Sklaven hatten. 4 Frauen, 5 Sklavinnen oder sowas. Das gibt es ja heutzutage nicht. Und das mit Untertanen und so weiter, das ist meistens, das hat auf Sklaven bezogen oder auf andere Dinge, die es heutzutage nicht mehr gibt. Weil ich glaube nicht, dass es noch normal ist, dass jemand eine Sklavin zu Hause hat. Und ja, diese Passagen muss man recherchieren, man muss dahinter gucken, in was für eine Zeit kam das, was geschah zu dem Zeitpunkt, als dieser Koranvers offenbart wurde und so weiter.
Ihr beiden, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift. Wir wollen eigentlich ja darüber quatschen, was man gegen Terrorismus machen kann. Jetzt sind wir in eine Koran- und Bibelstunde gekommen, so ein bisschen. Ich würde jetzt nochmal die anderen Leute draußen fragen wollen, ob sie noch was zum Thema zu sagen haben und mich erstmal bei euch beiden bedanken. Thomas, danke, dass du nochmal angerufen hast und Mohamed, danke, dass du angerufen hast.
Ja, danke schön.
Ich wünsche euch beide einen schönen Abend.
Wünsche auch. Tschüss.
Ciao. Tschüss. 10 Minuten haben wir noch Zeit. 0331 70 97 110 ist die Nummer zu mir ins Studio. Es geht gar nicht so sehr um den Koran und um die Bibel, sondern es geht um Terrorismus. Und ich glaube, Terrorismus hat nicht viel mit Religion zu tun. Oder wie seht ihr das? Ich will von euch wissen, wie kann man Terror bekämpfen? Was kann man gegen Terror machen? Kann man Terror bekämpfen? Das ist die Frage, die wir uns im heutigen Blue Moon stellen. Kann man Terror nur mit Gewalt bekämpfen, weil es eben eine gewaltsame Aktion ist? Also mit nicht unbedingt physischer Gewalt, aber mit Überwachung, mit Kontrolle, mit Zwängen? Oder kann man Terror vielleicht mit genau dem Gegenteil bekämpfen? Also mit Liebe, mit Freiheit und mit Toleranz. Ich glaube, das ist so auch so das, was ich, als ich gerade diese Woche in Paris war, gesehen habe, dass viele Leute genau diese Lösung vorschlagen. Also wir wollen jetzt noch mehr das Leben genießen. Wir gehen jetzt abends feiern und wir wollen uns keinen Kopf darüber machen, was uns passieren kann, weil wir finden, das ist die einzige Möglichkeit, mit Terror umzugehen. Wenn ihr noch Lust habt, 0331 70 97 110 anzurufen, wir haben nicht mehr viel Zeit, ungefähr 5 Minuten können wir jetzt noch miteinander dieses Thema erörtern. Wir haben hier gemeinsam schon festgestellt, dass Terrorismus bekämpfen wahrscheinlich viel Zeit braucht, weil man wahrscheinlich langfristig in Sachen wie Bildung und soziale Gleichheit investieren sollte. Dass man vielleicht auch darüber nachdenken muss, ob Krieg der vielleicht falsche Weg ist und eher dafür führt, dass man noch mehr Terroristen hervorbringt. Ja, das sind so bis jetzt unsere Gedanken. Hallo Saskia nach Berlin. Was? Wir haben noch ein bisschen Zeit.
Wie bitte? Das ging ja sehr schnell, dass ich jetzt dran bin.
Ja, ja.
Hallo Max erstmal.
Saskia, was denkst du, wie kann man Terror bekämpfen?
Also ich bin erst relativ frisch gerade ins Auto gestiegen und bin erst gerade relativ frisch bei der Sendung dabei,
ja,
was
super.
Mir aber in den Kopf geschossen ist. Und das ist wirklich das, was mich nicht erst seit den jetzigen Anschlägen in Paris, sondern auch schon seit 9/11 und so weiter beschäftigt. Ist wirklich, also ich kenne mich politisch nicht wirklich aus, da würde ich lügen, aber ich finde einfach so durch die ganze Propaganda, die man mitkriegt, dass man wirklich jeder Einzelne einfach den Terror im ganz Kleinen nicht zulassen darf. Also
was heißt im Kleinen?
Naja, dass du also einfach keine Vorurteile hast anderen Menschen gegenüber aufgrund einer anderen Religion, die man vielleicht selber so nicht lebt oder so.
Also ist das ein Vorschlag, den wir alle uns zu Herzen nehmen können, um was gegen Terror zu machen?
Naja, ich finde halt, wir dürfen irgendwie die Herzlichkeit einem gegenüber, gerade was Vertrauen und so betrifft, einfach nicht an den Nagel hängen.
Hast du da irgendwas, also was meinst, also ich kann es immer noch nicht so ganz fassen, im Kleinen Terror bekämpfen. Ich verstehe, was du ungefähr meinst, aber kannst du es an einem Beispiel machen, sagen?
Ja, lass mich überlegen. Also ich selber arbeite in einem Job, wo ich mit sehr viel Kundenverkehr zu tun habe und bei uns müssen sich nicht registrierte Gäste, die also von außen neu dazukommen, komplett neu registrieren.
Mhm.
Und es war erst in den letzten ein, zwei Tagen so, dass es Herrschaften gab, die sozusagen sich registriert haben, wo du schon überlegt hast, ob es jetzt vielleicht Muslime sind oder nicht.
Einfach vom Namen her.
Genau, und du halt, du musst bei uns ID abgeben, also Ausweisnummer, du musst ein Foto machen lassen und so weiter und so fort.
Okay.
Und es ist halt die Frage, wie man es verkauft. Das ist bei uns schon seit vielen Jahren so Standard, aber natürlich sind die Herrschaften aufgrund der Vorurteile momentan einfach sehr vorsichtig und man muss sich halt besonders vernünftig ausdrücken, damit die sich nicht angegriffen fühlen. Und ich, ja, du, da gab es jetzt so Klassiker, die ich jetzt bei Facebook gesehen habe und so weiter, von denen man sich, finde ich, einfach nicht vereinnahmen lassen darf. Also ich finde eben schon, wie ihr es auch gerade kurz besprochen habt, es heißt zwar, es war muslimischen Glaubens, diese Attentäter, die jetzt da in Paris zugange waren, aber die Frage ist, ob sie es wirklich waren.
Ich glaube tatsächlich, und da stehe ich auch hinter, man kann sagen, waren sie nicht. Also ich glaube, genau. Weil wenn 95% der Moslems sagen, das sind nicht unsere Glaubensbrüder, weil sie sind eher Kriminelle und sie treten unsere Religion mit Füßen, kann man auch sagen, nee, das sind keine Moslems, würde ich jetzt
genau,
so.
Genau, aber es wird ja in der Presse trotzdem so verkauft.
Ja, weil sie ja auch sich halt als diese Leute ausgeben. Also sie sagen, wir töten im Namen Allahs.
Ja. Genau, und genau das ist es so, weißt du?
Also, ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn jeder sich selber das so ein bisschen klar macht, dass das eben vielleicht nichts miteinander zu tun hat und dass jeder so ein bisschen selber Toleranz lebt. Ich glaube, das ist so das, was du meinst, ne?
Naja, also weißt du, ich muss mich da ganz vorsichtig ausdrücken, weil ich wirklich diesen politischen Background, ich weiß noch, ich bin jetzt 34, als ich in der Schule war und so das erste Mal gereist bin und so weiter und so fort. Also so, ich habe österreichische Wurzeln und so weiter. Du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will.
Ja,
also
ja,
da ist dann vielleicht der ein oder andere Scherz gefallen, aber letztendlich waren es wir doch auch nicht.
Ja.
Und genau das ist halt das, was mich momentan so bewegt, dass ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe viele Muslime in meinem Freundeskreis, aber die ich habe, also weißt du, das ist halt so, da weiß ich mich ein bisschen schwer auszudrücken, aber ich finde es halt echt schwierig, wenn man so den gleichen Weg geht. Ich finde, jeder ist sich selber schuldig, irgendwie mal selber Gedanken zu fassen und zu sagen, okay, das mit dieser Glaubensbekennung und dass dieser Glaube immer wieder so in den Vordergrund gedrängt wird, ist doch einfach gar nicht Fakt.
Saskia, das würde ich als Schlusswort dieser Sendung gerne stehen lassen, weil wir sind am Ende angekommen. Ich danke dir für deinen Anruf.
Ich danke euch.
Ja,
schönen
mach's
Abend
gut. Ciao, schönen Abend. Tschüss. Ja, macht nicht Religion oder so verantwortlich für Terror. Wie kann man Terror bekämpfen? Das war die Frage der heutigen Sendung. Eine sehr spannende Sendung, wie ich fand. Ich bedanke mich für eure Anrufe. Ich glaube, wir können alle was gegen Terrorismus machen. Wir können vielleicht nicht die großen Sachen bewegen, aber wie Saskia es jetzt gesagt hat, wir können irgendwie tolerant sein, die Leute bei uns integrieren. Wir können irgendwie dafür sorgen, dass die Unterschiede in unserer Gesellschaft nicht so groß sind. Und was ich auch noch mal sagen möchte, das fand ich sehr schön, was Holger gesagt hat. Leute, die Spaß haben, sprengen sich nicht in die Luft. Und ich glaube, dafür kann man auch irgendwie sorgen, dass wir alle auf der Welt irgendwie miteinander Spaß haben. Ich bedanke mich, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Mein Name ist Max Ulrich. Jetzt gibt es hier den Night Flight mit Babette Conradi. Ich sag tschüss mit einem sehr schönen Lied, was ich sehr gerne mag, was auch um Frieden geht. Und damit verabschiede ich mich. Portugal the Man, When the War Ends.
Fritz. Und das hört man